Wenn Sie ein SaaS-Unternehmen aufbauen, kann die Erreichung von ISO oder SOC 2-Konformität und weiteren Sicherheitsstandards erheblichen Wachstum für Ihr Unternehmen ermöglichen, sowie das Vertrauen der Kunden stärken. Der Prozess dahin ist allerdings oft zeitaufwendig und kostspielig. Vanta automatisiert die damit verbundene Arbeit, hilft Ihnen dabei, schnell auditbereit zu sein und spart Ihnen 85% der damit verbundenen Kosten. Vanta wächst mit Ihrem Unternehmen, hilft Ihnen dabei, Ihre Compliance kontinuierlich zu überwachen, vereinheitlicht Ihr Risikomanagement und vereinfacht Security Reviews. Schließen Sie sich 7000 globalen Unternehmen wie Atlassian, Flowhealth und Quora an, die Vanta nutzen, um Vertrauen aufzubauen und Sicherheit in Echtzeit nachzuweisen. Laden Sie sich die kostenlose ISO-Compliance-Checkliste auf vanta.com/audio herunter, um mehr zu erfahren. vanta.com/audio für Ihre kostenlose Compliance-Checkliste. Wenn Sie ein SaaS-Unternehmen aufbauen, kann die Erreichung von ISO oder SOC 2-Konformität und weiteren Sicherheitsstandards erheblichen Wachstum für Ihr Unternehmen ermöglichen, sowie das Vertrauen der Kunden stärken. Der Prozess dahin ist allerdings oft zeitaufwendig und kostspielig. Vanta automatisiert die damit verbundene Arbeit, hilft Ihnen dabei, schnell auditbereit zu sein und spart Ihnen 85% der damit verbundenen Kosten. Vanta wächst mit Ihrem Unternehmen, hilft Ihnen dabei, Ihre Compliance kontinuierlich zu überwachen, vereinheitlicht Ihr Risikomanagement und vereinfacht Security Reviews. Schließen Sie sich 7000 globalen Unternehmen wie Atlassian, Flowhealth und Quora an, die Vanta nutzen, um Vertrauen aufzubauen und Sicherheit in Echtzeit nachzuweisen. Laden Sie sich die kostenlose ISO-Compliance-Checkliste auf vanta.com/audio herunter, um mehr zu erfahren. vanta.com/audio für Ihre kostenlose Compliance-Checkliste. Wenn Sie ein SaaS-Unternehmen aufbauen, kann die Erreichung von ISO oder SOC 2-Konformität und weiteren Sicherheitsstandards erheblichen Wachstum für Ihr Unternehmen ermöglichen, sowie das Vertrauen der Kunden stärken. Der Prozess dahin ist allerdings oft zeitaufwendig und kostspielig. Vanta automatisiert die damit verbundene Arbeit, hilft Ihnen dabei, schnell auditbereit zu sein und spart Ihnen 85% der damit verbundenen Kosten. Vanta wächst mit Ihrem Unternehmen, hilft Ihnen dabei, Ihre Compliance kontinuierlich zu überwachen, vereinheitlicht Ihr Risikomanagement und vereinfacht Security Reviews. Schließen Sie sich 7000 globalen Unternehmen wie Atlassian, Flowhealth und Quora an, die Vanta nutzen, um Vertrauen aufzubauen und Sicherheit in Echtzeit nachzuweisen. Laden Sie sich die kostenlose ISO-Compliance-Checkliste auf vanta.com/audio herunter, um mehr zu erfahren. vanta.com/audio für Ihre kostenlose Compliance-Checkliste.
Ihr hört den Spotfight Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Dum, dum, da sind wir wieder. Die Draftpicks sind in, so habe ich das gelernt. Da ist immer dum, dum, dum. Und der Marcel Weber ist wieder da. Wer mich nicht kennt, das bin ich. Ich habe, wie lange war es? 3 Wochen? Also seit WrestleMania. Schwere Zeit. Nicht gut, aber das macht nichts, weil jetzt bin ich ja wieder da. Und ich kann mit meinem absoluten Lieblingspodcaster podcasten. Also das bin jetzt in dem Fall ich, aber auch du. Hallo Virgil, wie geht's dir?
Habe ich eigentlich gewonnen? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich habe gewonnen und darauf gönne ich mir einen Eiskaffee. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Ich freue mich einfach, dass du wieder da bist, weil jetzt führt mich mal wieder richtig jemand Kompetentes durch diese Shows. Nichts gegen Tobi, aber da merkt man schon diesen AIW-Geruch, weißt du, das merkt man da schon. Oh. Ich freue mich, dass du wieder hier bist, weil vor allen Dingen jetzt, wo alles so krass bunt durchgemischt worden ist, wo wir so viele neue Gesichter bei Raw sehen, freue ich mich einfach drauf, das mit dir wieder durchzugehen hier.
Es ist eine verrückte Welt. Ich versuche auch noch gerade hier alles technisch hinzukriegen, aber das macht ja überhaupt nichts, wir sind es ja gewohnt, wir sind ja alte Hasen mittlerweile. Also was habe ich, WrestleMania habe ich noch geguckt, da war ich aber auch schon halb krank. Ihr habt das ja wunderbar gemacht, ich habe da noch gar nicht viel nachgeholt die Wochen danach, aber ich habe jetzt Raw geguckt und ich habe mich bei ein paar Sachen war ich dann doch erstaunt, was so passiert ist. Da können wir gleich natürlich drüber reden. Ihr habt das ja wunderbar gemacht. Also jetzt nichts gegen Tobi und wir waren noch alles da und Chris hat das doch auch ersetzt und alle, wie sie da sind. Also das haben wir schon toll gemacht. Ich habe mit dem Pair schon NXT aufgenommen, also ich bin noch gar nicht mehr so frisch. Ich bin jetzt im Vibe drin und jetzt möchten wir über Raw reden. Ich bin aber immer noch im Kabuff. Ne? Also wenn ihr nähere Details wissen wollt, ich habe in der NXT Review, die machen wir jetzt wieder, ne? Da habe ich mit dem Pair drüber geredet. Könnt ihr auf alle Portale gehen, die ihr wollt, alles for free, außer YouTube, da ist das nicht, aber da könnt ihr das ansonsten hören, Spotify, iTunes oder so. Da habe ich schon ein bisschen Details, müssen wir hier nicht alle breit reden. Aber es ist so, ich war relativ lange krank, also 2 Wochen, das ging mir wirklich nicht gut. War nicht gut, aber jetzt geht's mir wieder gut. Aber mit meinem Umzug, das hat noch nicht so ganz funktioniert, wie es funktionieren sollte, aber seit heute, 1. Mai, es ist Tag der Arbeit, es wurde gearbeitet, also gestern habe ich wieder Internet. Das heißt, ich kann jetzt alles aufholen, ich kann jetzt wieder alles machen, das funktioniert wunderbar. Ich habe nur immer noch weder Schreibtisch noch ein Zimmer. Also das ist nach wie vor das Problem. Ich bin im kleinen Weber-Kabuff nach wie vor. Hinter mir hängt, Achtung, Miss Mais jetzt, Vrenz Sinclair, wenn ihr die nicht kennt, die ist von der JSU, das ist mein JSU-Kalender. Letzten Monat war ja Thea Hell, ne? Jetzt ist Vrenz Sinclair. Ich sitze immer noch im Weber-Kabuff, ich habe keinen Schreibtisch, aber ich kann reden, ich habe ein Mikrofon, ich habe eine Kamera. Deswegen ist das doch wunderbar, weil mehr brauchen wir ja gar nicht. Wie hast du ja die letzten 3 Wochen, wie hast du das denn so verbracht? Also du hast dich auch ein bisschen mit WrestleMania angeguckt wahrscheinlich.
Ich habe ehrlich gesagt gar nicht alles von WrestleMania gesehen. Ich habe die wichtigsten Matches gesehen, aber jetzt habe ich mir fast selber den Arm gebrochen, ist auch sehr gut. Es ist sonst auch viel einfach passiert. Also ehrlich gesagt, es ist so wenig bei WWE passiert, dass ich jetzt sage, Herr Weber, das müssen Sie sich unbedingt nochmal angucken. Sie müssen sich jetzt unbedingt nochmal dieses Match unbedingt reinziehen. Aber wenn ihr da draußen irgendwas habt, wo ihr sagt, der Marcel, der muss das unbedingt nach und das ist das Match von Raw, was er verpasst hat, schreibt es gerne in die Kommentare, weil ehrlich gesagt, mir fällt jetzt nicht großartig was ein. Es ist so ein bisschen die After-WrestleMania-Zeit, so ein bisschen die Nach-Mania-Lethargie. Vielleicht ruht man sich auch so ein bisschen aus, vielleicht positioniert man alles so Neues. Ich meine, jetzt am Wochenende, da steht ja auch Backlash an oder wie Chris Mel sich das nennt, Baguette-Lash, ne? Da gibt es auch das Tippspiel, das dürft ihr auch nicht vergessen, ne? Dass ihr da dran teilnehmt, weil ich gehe in die Competition und ich werde am Ende auf Platz 1 stehen, damit ich nämlich aus suchen kann, was wir in der Spotshow alles gucken, damit es hier mal feststeht, ja? So muss es nämlich sein.
Ja, nicht, dass du das nicht sonst auch machen könntest. Tippspiel, stimmt. Link weiß ich jetzt nicht. Das ist ein neuer Link. Geht da hin. Ich habe auch AEW Dynasty getippt. Habe ich gemacht. Völlig im Unwissen. Ich habe mir einfach nur die Matches angeguckt und gedacht, wer könnte denn wohl gewinnen? Muss ich auch noch alles aufholen. Gucke ich mir an. Sind bestimmt tolle Matches dabei. Und dann gucke ich auch, wie viele Punkte ich habe. Tippspiel, irgendwas Spotify. Das findet ihr. Ihr klickt da drauf und so Patreon Supporter kommen in die Wertung. Und dann die anderen nicht. Dann irgendwie bin ich gerade nicht. Ich weiß es doch nicht. Mich hat keiner gebrieft. Ich sitze hier jetzt einfach in meinem Kabuff und muss das alles erzählen. Aber tatsächlich ist am Samstag ist das, ne? Backlash France. Wir gehen nach Frankreich und schauen uns der Backlash an. Werden wir natürlich auch noch gleich drüber reden, die Karte mal durchgehen. Und da gibt es eine Live-Review auf YouTube. Da bin ich auf alle Fälle dabei. Und vorher den Livestream. Das machst du. Das macht der Peer. Und noch irgendwer.
Gucken wir mal.
Wer halt so da ist, da könnt ihr das auf twitch.tv/sportfight.de, könnt ihr euch dann den Livestream angucken, während ihr die Show guckt und danach dann unseren Bericht der Show am Samstag, wie ihr das gewohnt seid. Freitag wird auch special sein. Freitag ist ja um 19 Uhr Smackdown schon. Das kann man sich ja auch wunderbar dann angucken. Deutsche Zeit, da machen wir auch danach direkt dann unser Review, damit wir völlig wunderbar in dieses europäische Wrestling-Wochenende gehen. Da freue ich mich schon richtig drauf, auch wenn die Show selber, ich nehme es vorweg, bis jetzt... Du kannst mich ja dann gleich eines Besseren belehren, aber ich glaube jetzt nicht, dass das bis jetzt so toll aufgebaut ist. Oder freust du dich jetzt so mega drauf?
Also ich war jetzt schon seit in meinem Leben, ich glaube seit 15 Jahren oder so nicht mehr in Frankreich. Und wenn ich mir diese Card angucke, dann glaube ich, dass ich da auch ehrlich gesagt nicht so viel verpasse. Ist ein bisschen schade, ne? Also du hast schon mal so eine große Show und hundertprozentig werden Leute auch dahin fliegen aus anderen Ländern in Europa. Weil so eine große WWE-Show, ja, die hast du vorher mal höchstens in UK gehabt irgendwo, aber... Das jetzt mal vielleicht noch ein bisschen mehr auf dem Festland zu haben, das ist schon was Großes. Leute aus Spanien, Portugal kann ich mir super vorstellen. Vielleicht Italien, bestimmt auch welche aus Deutschland. Ich meine, die Matchqualität wird bestimmt gut sein, aber ich würde da jetzt nicht unbedingt hinfliegen, um mir Drew McIntyre gegen Main Event Jey Uso anzugucken. Aber dieses Match unter anderem steht an. Das steht ja auch schon seit längerem fest. Da haben wir ja schon ganz viel Gequatsch gesehen. Und auch heute gucken wir mal, was sie in den letzten Weichen so vor Baguette Lash so alles hingekriegt haben.
Etlich ist lustig, Chris, das übernehme ich, ja. Gehen wir gleich in die Show rein. Danke, wenn ihr irgendwelche Kommentare da gelassen habt. Ne? Also ich werde mir das nochmal alles durchlesen. Wie gesagt, ich habe aktuell noch keinen Stand. Vielleicht habt ihr auch alle gesagt, Andy ist der Weber weg, ne? Kann ja sein. Und ich bin jetzt einfach wieder da und tue so, als wenn das toll wäre. Dann gehe ich auch wieder. Dann bin ich auch ganz schnell wieder weg. Aber das werde ich ja dann sehen. Ich rede sowieso blödes Zeug. Aber das seid ihr von mir gewohnt. Jetzt noch mehr als vorher. Es hat sich ansonsten auch nichts geändert. Du hast mich gerade dran erinnert. Ich habe nicht mehr dran gedacht, dass ich das Ding hier habe. Ich habe ja sogar ein T-Shirt, da steht das drauf. Und deswegen möchte ich dich gerne fragen, Virgil, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist?
1. Mai, Tag der Arbeit, aber ansonsten noch irgendwas anderes Besonderes?
Es sind mehrere, aber ich habe mir rausgesucht, das ist der Tag des hawaiianischen Lais. Und Lai oder Lay, das sind doch diese Ketten, diese Bloodline-Dinger.
Tribal Chief-Kette.
Ne? Ja, Samoa ist ja ähnlich. Das ist ja, also in WWE-Verhältnis ist Samoa Hawaii und für mich ist das das Gleiche. Aber Bloodline ist ja, was ist denn jetzt passiert? Wurde jetzt diese Story beendet? Wie lief das jetzt weiter? Wo ist die Bloodline überhaupt? Wer ist dieser Tamatonga? Was ist denn da schon wieder los?
Ein paar wurden gedraftet, ein paar nicht und dann ein paar wieder doch ja. Und dann wieder nicht.
Also Roman Reigns will nicht mehr. Der will nicht gedraftet werden. Der will nicht. Nee, der macht jetzt irgendwas anderes. Der macht jetzt
Filme. Der dreht Filme
jetzt gerade. Zum Laytag. Ja. Ja gut, aber befassen wir uns dann bei SmackDown eher mit drum. Obwohl eigentlich nicht, warum sollten wir? Es ist egal. Ich möchte jetzt in diese Show reingehen, weil ich habe leider ziemlich viel Blödsinn gequatscht. Das tut mir auch sehr leid. Aber jetzt möchte ich sehr gewissenhaft mit dir über Raw reden. Eine Show, die der zweite Teil des Drafts war. Ne? SmackDown war der Draft, da liefen schon Dinge ab. Und jetzt sind wir bei Raw und es war immer, deswegen habe ich das am Anfang gemacht, das hat mich so mitgenommen. Du kennst ja Dingens. Das ist doch immer hier bei CSI oder sowas. Ne? Und hier war immer und dann wusstest du immer, wenn kam, dann kam einer unser Draftpick-Runde. Da waren 6 an der Zahl, die müssen wir dann immer zwischendurch durchgehen. Damit ging es aber gar nicht los, ne? Und damit sind wir in der Show. Denn ich war überrascht, Logan Paul kommt raus, ne? Logan Paul ist immer noch US-Champion offensichtlich, hat er gut gemacht. Und er steigt aus dem Auto aus und das Erste, was ich sehe, seitdem ich wieder da bin, es ist keine Uhrzeit eingeblendet. Weißt du, es ist eine neue Ära, das ist nicht mehr meine Ära. Ich komme, ich gehe weg, es hat seine Ordnung, ich weiß genau, wann die kommen, alles gut. Und jetzt bin ich wieder da, nein, keine Uhrzeit. Logan Paul steigt aus, der wird begrüßt vom Judgment Day. Die sind auch da, die sagen, hallo, ohne Rhea Ripley, die ist offensichtlich verletzt. Was ist da denn schon wieder los? Ich habe nichts verpasst. Patrick Mahomes ist dabei, den kenne sogar ich. Das ist ein NFL-Superstar, kann man ja sagen. Wenn ich den kenne, dann ist das ein richtig großer. Und dann ist auch noch die aktuelle Prime-Flaschen-Version da. Irgendwas Ei noch was, müssen wir gleich gucken, wie der heißt. Michael Cole und Pat McAfee, die sind in der Halle drin, die sagen, hallo, wir sind da und die kündigen den heutigen Draft an. Ja, und dann sehen wir 2 große Schreibtische, ja, ein Raw-Schreibtisch und ein SmackDown-Schreibtisch mit ganz vielen wichtigen Leuten, die diskutieren alle noch, als hätten sie nicht vorher Zeit gehabt. Aber jetzt wird fleißig noch diskutiert, wo es aber richtig abgeht. Und das möchte ich jetzt schon mal sagen, das Beste an diesem Draft, wie jedes Jahr, war NXT. Das Performance Center, proppenvoll, die sitzen im Ring, die sitzen davor und alle sind gehypt. Und es ist offensichtlich so, dass die das, ja, bis auf Ausnahmen, selber gar nicht wussten, dass die heute auch zum Teil gedraftet werden können. Weil da waren richtige Emotionen dabei. Wir werden gleich auf die Namen eingehen. Aber Virgil, das hat mir richtig gefallen, weil ich glaube nämlich bei diesem Draft immer, bei Raw und bei SmackDown, die Leute, die da sind, denen ist das völlig Wumpe. Dann hast du da so eine Nia Jax, die geht dann zu SmackDown und sagt, ja, jetzt bin ich bei SmackDown, dann trage ich halt blau. Denen ist das scheißegal. Aber immer, wenn die zu NXT machen, dann gibt's da immer große Reaktionen. Und ich glaube wirklich, dass die das nicht wissen, dass das reale Reaktionen sind. Und das ist das, was Wrestling ausmacht. Und deswegen finde ich das gut im Draft. Ansonsten habe ich viel zu kritisieren.
Also ich weiß nicht, ob das für die Leute wirklich keinen Unterschied macht, weil ich kann mir schon vorstellen, dass du deine Travel-Buddies hast oder die Leute, die du halt jeden Montagabend, wenn du bei Raw siehst und mit denen du da halt dann Backstage rumhängst. Man hat schon seine Klick, man hat schon seine Gruppen. Ja,
ich meine,
ich glaube schon, dass wenn der Jax macht, das einen Unterschied, ob die, ich meine, zumindest an den Tagen, an denen sie arbeitet, das wird einen Unterschied machen. Ich hatte ja, keine
ich
Ahnung.
Ich meine das in den Shows, also in dem Charakter, wie sie sind, denen ist es doch völlig Wumpe, wo sie sind, dass sie ja, dann das selber, Raw und SmackDown haben unterschiedliche Agents, oder natürlich ist das ein ganz anderes Umfeld, das ist dann schon wichtig für die, aber in den Shows ist denen das doch scheißegal, wohin die gedraftet werden.
Ja, du merkst es spätestens an der Survivor Series, wenn sie dann ein T-Shirt tragen mit der Farbe von dem Brand, in dem sie gerade drin sind. Ich habe keine Ahnung, wer Patrick Mahomes ist. Kein Schimmer. Ich weiß nicht, ich habe gelesen, oh, das ist ein super krasser Superstar, den sie da geholt haben. Das ist ja richtig krass. Ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, wer er war und was er da sollte. Und das war mir vollkommen egal. Der Draft, NXT, ja, das stimme ich dir zu. Was halt auf dem Papier super geil aussieht, ist, das wirkt, als wäre das eine große Community da. Die feiern sich alle gegenseitig, egal ob Face oder Heel, egal ob sie eine Storyline gerade miteinander haben. Man merkt einfach, die freuen sich alle füreinander. Und von daher, die Überblenden haben mir richtig gut gefallen. Und das war jedes Mal ein bisschen Gänsehaut, jedes Mal. Du hast übrigens wirklich was verpasst, das ist mir gerade eingefallen, weil du es angesprochen hast. Rhea Ripley ist verletzt, also sie hat ihren Titel ja verteidigt bei WrestleMania, ist verletzt und musste ihren Titel abgeben und der wurde in der Battle Royale ausgekämpft, die übrigens Becky Lynch gewonnen hat. Das war letzte Woche, glaube ich.
Ja, das, weil sonst hätte die ja jetzt kein Gürtel gehabt, ne? Ja, das ist ein bisschen schade für Rhea Ripley, ne? Aber das ist die wieder kommen stärker wie immer, wie man das dann auch sagt. Sie war auch jetzt gar nicht beim Draft mit dabei. Letztes Jahr war sie ja noch dann als Nummer 1 gedraftet, ne? Für Raw, aber jetzt, mal gucken. Aber Becky Lynch, da habe ich es auch mitgekriegt. Becky Lynch ist jetzt Champion. Jawohl, neue Women's World Champion. Sie kommt rein nach der Battle Royale und braucht jetzt eine neue Herausforderin. Mehr sagt sie ja auch gar nicht. Liv Morgan ist jetzt auf ihrer Revenge-Tour. Ja, also die wurde früher immer viel verkloppt und jetzt rächt sie sich an allen, das habe ich mitgekriegt. Und Nia Jax, die jetzt bei SmackDown ist, die sogar sagt, sie ist jetzt bei SmackDown, deswegen trägt sie jetzt blau, deswegen habe ich das gerade gesagt, möchte heute nochmal komplett durchdrehen, weil letzte Nacht bei Raw ist ja immer was Besonderes. Und deswegen gibt es eine Challenge und Liv Morgan akzeptiert die. Das heißt, Liv Morgan hat ungefähr 3 Minuten gebraucht, um von ihrem Plan, Becky Lynch den Champion-Titel abzunehmen, umzuschwenken auf, ja, Nia Jax dich nehme ich auch. Das war der Auftakt dieses Mal von Monday Night Raw.
Ja, das war eine ganz komische, also du fängst an mit so einer Promo und am Ende hast du ein Heel-gegen-Heel-Matchup, was dann später besteht. Also Liv Morgan ist ja schuld an Rhea Ripleys Verletzung, die hat sie ja gegen eine Wand gedonnert und dabei hat sich die Schulter verabschiedet von Rhea Ripley. Viele Fans haben ja gesagt, die soll jetzt sofort den Titel gewinnen. Ne? Alle wollen sie als Champion sehen und was weiß ich. Ich finde, der Weg dahin ist sehr, sehr viel interessanter, weil wenn sie jetzt die Battle Royale letzte Woche gewonnen hätte, ja, dann wäre sie jetzt Champion, juhu. Aber du hast ja jetzt eine Geschichte, die du erzählen kannst. Das passiert ja später noch, da muss man ein bisschen auf die Hintergründe achten. Mal gucken, ob du drauf geachtet hast, mal gucken, ob es dir aufgefallen ist. Wenn nicht, spreche ich es an. Da erzählt man halt eine Geschichte. Ich bin jetzt nicht so der allergrößte Liv Morgan-Fan. Ich finde schon, dass die Frau Charisma hat, aber ich finde so im Wrestlerischen ist da in den letzten 5 Jahren nicht so viel Weiterentwicklung passiert. Ich habe jetzt nicht die allergrößte Vorfreude auf das Match gehabt und dementsprechend weiß ich nicht, für wen dieses Segment jetzt und wohin sollte das gehen? Also warum? War meine Frage, die ich einfach danach hatte.
Ja, warum ist immer gut? Das werden wir dann gleich sehen. Das führt auf alle Fälle heute noch zu was. Aber ja, auf den Hintergrund habe ich nicht geachtet. Da bin ich gleich sehr gespannt. Ich habe aber auf den Vordergrund geachtet und da kommen jetzt 3 Männer an. Jey Uso kommt an, Sami Zayn kommt an und Bronson Reed kommt an. Ohne Uhrzeit. Wo sind die Uhrzeiten hin? Das ist nicht mehr meine Ära. Und jetzt kommt eine Frau. Ich habe es gehasst. Nicht sie gehasst, aber ich habe es gehasst, dass sie da war bei WrestleMania, weil Stephanie McMahon hat keine Bewandtnis, da irgendwie zu sein. Triple H Nacht 1 habe ich noch verstanden. Ja, Triple H kommt raus, hier neue Ära, alles ist toll. Kann man auch schöne Shots machen, kann man dann den überall zeigen. Aber warum kommt Stephanie McMahon bei Nacht raus und warum kommt sie jetzt wieder beim Draft raus? Als sie das die Jahre vorher gemacht hat, da war sie ja noch in der In-Ring-Rolle, da war sie ja dann noch Authority oder irgendwas. Oder dann, dass sie zwischendurch, sie war ja auch mal ein Rusty, aber jetzt ist sie da gar nichts mehr. Und jetzt kommt sie dann da raus und muss sich in den Vordergrund drängen. Und das fand ich nämlich gar nicht gut. Den Draft selber, die erste Runde, die fand ich dafür aber schon umso besser. Denn auf der Nummer 1 für Raw, wer kann es anders sein als unser aller Rekord Intercontinental Champion? Ah nee, doch nicht mehr. Gunther! Gunther ist auf der 1 und zusammen, und das ist jetzt interessant, würde nur mit Ludwig Kaiser, die haben ja den Giovanni. Da bin ich einmal nicht da, da haben die den Giovanni rausgehauen. Der ist nicht mitgedraftet. Gunther und Ludwig Kaiser, Nummer 1 bei Raw dieses Mal.
Oh, soll ich jetzt schon was sagen dazu? Also, das fängt hier schon an. Also, du hast hier halt den Turn letzte Woche gehabt und dann ist der eine natürlich nicht mitgedraftet. Aber das ist alles so willkürlich, weil wir kommen später noch zum anderen Draft, wo es auch einen Turn letzte Woche gab, aber die Person durfte trotzdem mitwechseln und keiner konnte mir erklären, wieso. Also ist schön für die beiden, dass sie jetzt hier an erster Stelle gedraftet worden sind, aber ich habe dieselbe Kritik am Draft, ich habe ja noch gar nicht über den Draft geredet hier. Ich finde den Draft dieses Jahr richtig, 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 richtig scheiße. Und ich habe einen ganz großen Grund, warum der Draft scheiße ist. Warum muss ich bestätigen, wer in meinem scheiß Kader bleibt? Warum? Warum wird dafür Sendezeit verschwendet? Warum sitzt da jemand und sagt, weißt du was? Ludwig Kaiser, du bleibst hier bei Raw. Weiß ich nicht, ist das beim NFL und beim NBA-Draft ist es auch nicht so, dass die Leute bestätigen müssen, 15 Jahre lang, dass Michael Jordan Teil der Chicago Bulls bleibt, womit die Leute jetzt wissen, seit wann ich mich nicht mehr mit der NBA beschäftige. Aber das ist doch totaler Quatsch, dass du bestätigen musst, wer da bleiben muss. Ich bin der Meinung, man nennt ja den Draft, und ich muss es jetzt gleich sofort sagen, weil ansonsten rege ich mich die ganze Show darüber auf, einfach aufziehen können. Du hast Drafts von NXT, die du hochziehst, meinetwegen jeder Kader hat 3 oder was weiß ich, und du hast Trades, wo du sagen kannst, okay, wir machen zwischen den Kadern 4 Trades oder 5 Trades oder 6 Trades. Dann hast du ein bisschen Spannung drin. Aber alle anderen, juhu, 90% der Leute bleiben in den Kader, wo sie vorher schon waren. Das ist aber ein toller Draft. Da hat sich richtig viel geändert gerade. Und es fängt hier genauso an. Auch, dass du darüber nachdenken musst, wer sind denn die ersten Leute, die jetzt gedraftet worden sind. Das sind ja, also ich will nicht absprechen, dass Gunther mit Sicherheit ein sehr, sehr wichtiger Teil ist vom Kader und es hier eine gute Idee ist, ihn als ersten zu draften. Aber da kommen später Leute, wo du denkst, wieso wird denn der vor dem anderen gezogen, wenn die Person doch so wichtig ist? Der Draft hat mir überhaupt nicht gefallen und es ging hier schon sofort los. Reden wir ja gleich noch drüber.
Wir werden die ganze Zeit über den Draft reden. Ich verstehe das. Ich sehe das Grundproblem eher nicht. Das sehe ich ein bisschen anders am Ende. Aber ich sehe viele kleinere Probleme. Einige hast du schon angesprochen, dass die Reihenfolge dann nicht zum Beispiel nicht stimmt. Dass du verschiedene Leute, einer ist höherrangig als der andere und du draftest sie trotzdem andersrum. Kann man doch auch dadurch erklären, dass man sagt, ich brauche zum Beispiel eine weibliche Zerstörerin. Deswegen nehme ich erstmal Nia Jax und dann später nehme ich dann erst Kevin Owens oder so. Das stört mich nicht. Und mich stört eben auch insgesamt nicht, wie man es gemacht hat. Dazu dann später mehr. Aber jetzt freue ich mich erstmal für Gunther und Ludwig Kaiser, dass die der 1 sind. Wer ist bei SmackDown auf der 1? Und da habe ich eine Kritik. Das ist dann wieder eine Kritik. Auf der 1 bei SmackDown ist Jade Cargill. Das ist super. Ja, klar, hat sie auch verdient. Aber, und das ist mein Problem, warum hat man denn vorher diese ganzen Verträge gemacht? Wie lange ist das jetzt her? 3, 4, 5, 6, 7 Wochen? Da hat doch Jade Cargill einen großen Spectre-Vertrag unterschrieben. Randy Orton hat einen Vertrag. CM Punk hat einen Vertrag unterschrieben. Andrade hat einen Vertrag unterschrieben. Alle haben sie Bron Breakker hat einen Vertrag unterschrieben, der ist jetzt schon wieder hinfällig. Warum hat man das denn gemacht, wenn man jetzt den Draft macht? Das hat mich gestört. Dann kommt Damage Control. Was hat mich auch gestört? Man hat gesagt, dieses Jahr, ich glaube zum ersten Mal, oder zumindest die letzten Jahre war es nicht so, dass alle Champions bei ihrem Brand bleiben. Also, das, okay, kann ich ja verstehen. Man will da nicht wieder hin und her. Standardmäßig ist ja immer IC-Title wechselt mit US-Title. Das war ja eigentlich immer so. Und eigentlich war auch so Miss immer, ist immer hin und her gewechselt, ne? Das hat man nicht gemacht und dadurch nimmt man natürlich automatisch die Star-Power raus. Wenn Cody gar nicht gedraftet werden kann, wenn eine Rhea Ripley oder eine Bayley nicht gedraftet werden kann, dann nimmst du viel von der Spannung raus und hast dann eben so ein bisschen so ein Tiffany Stratton, die dann zum Beispiel gedraftet wird, anstatt Becky Lynch. Dann hast du natürlich nicht mehr so viel Star-Power. Und hier hat es mich besonders gestört. Ich möchte eine Logiklücke ansprechen, weil jetzt wird nämlich Damage Control gedraftet zu Raw, von SmackDown zu Raw. Und Damage Control, zumindest der erste davon, hat einen Titel. Das heißt, die dürfen gar nicht. Oder haben die immer noch einen Fuel? Ich habe es nicht verstanden. Der Vollständigkeit halber zu SmackDown geht Kevin Owens, auch sehr hoch gerankt. Hat mich gefreut, habe ich nicht ganz verstanden. Aber wie siehst du das? Also warum durfte jetzt die Kabuki Warriors, warum durften jetzt getradet werden?
Weil die wahrscheinlich am Samstag die Titel verlieren, oder? Also ist da nicht ein Kampf angesetzt? Also ich könnte mir das schon vorstellen, dass wenn sie die Titel bei SmackDown behalten wollen, werden sie ja Mittel und Wege finden. Ich meine, ich freue mich für uns, weil ich glaube, dass wir 4 sehr gute und unterhaltsame Wrestlerinnen jetzt bei Raw sehen, Woche für Woche. Ich muss ehrlich sagen, für mich die erste Runde vom Draft, also ich habe es versucht, aus dem Aspekt zu sehen, wir machen ja weiterhin Woche für Woche die Raw-Reviews. Wie sieht der Kader aus, mit dem wir jetzt arbeiten? Also für uns hat sich hier... Wir haben nichts verloren, wir haben was dazu gewonnen. Also ich bin zufrieden mit der ersten Runde für uns.
Ja, da erstmal schon. Wir haben gleich ein paar Mexikaner, die kriegen wir noch dazu, ne? Lassen wir das mal beiseite. Was mich dann auch gestört hat, auch eine Logiklücke. Warum freuen die sich denn ständig? Die blenden diese Tische ein und dann hat jetzt SmackDown gerade eben Jade Cargill gewählt und ich... Das ist ein Draftpick. Natürlich habt ihr Jade Cargill, wenn ihr die vorher aufgeschrieben habt. Muss dann natürlich random vorher Jade Cargill, aber dann hättet ihr ja vorher schon jubeln müssen und das ist auch noch nie vorgekommen. Ist dann jemand mit dem Zettel gekommen, irgendwie so ein Booker T und hat gesagt, ah, okay, Jade Cargill geht nicht mehr, dann nehmen die jetzt einen anderen. Ist nicht passiert. Aber das war die erste Draftrunde. Wir gucken gleich mal, wie es weitergeht, weil wir müssen jetzt erstmal ein Match machen. Da habe ich mir auch sehr viel zu aufgeschrieben. Denn jetzt ist ja Gunther mit Ludwig Kaiser, die heißen jetzt Imperium. Sonst war ja immer Ludwig Kaiser mit Giovanni Vinci, aber nee, die sind jetzt Imperium gegen New Day. Das ist ja ganz was Frisches, haben wir auch noch nie gesehen. Jojo ist nicht mehr da. Kofi Kingston will irgendwann das Handtuch werfen, weil Xavier Woods fast aufgibt und das wirft er aber nicht. Und dann gibt Xavier Woods richtig auf und Gunther gewinnt und Ludwig Kaiser gewinnt und dann freuen wir uns, weil die starten jetzt in eine ganz neue Karriere und es geht da irgendwie um King of the Ring, habe ich verstanden.
Genau, letzte Woche hat nämlich Gunther angekündigt, dass er der erste Mann ist, der I declare for the King of the Ring. Das wird jetzt in Saudi-Arabien irgendwann stattfinden. Ich werde es ja nicht sehen. Xavier Woods hat ihn dann unterbrochen und hat gesagt, hallo, ich bin hier der ehemalige König. Das Gute ist, wir werden jetzt offensichtlich dieses Match mit 16 Minuten nicht nochmal im Turnierverlauf sehen. Wahrscheinlich auch nicht als Finale. Deswegen haben wir es jetzt schon bekommen. Und der neue König hat den alten König jetzt auch schon besiegt. Das ist ehrlich gesagt alles, was man dazu sagen muss. Das Traurige ist, für mich ist das hier schon das Match of the Night, weil es einfach das beste, gecatchte Match des Abends war. Aber juckt niemanden. Juckt einfach. Das ging viel länger, als es hätte gehen müssen. Es ging um nix und es ging 16 Minuten um nix. Also der Ausgang war klar, dass Gunther nicht das erste Match nach seinem Titelverlust direkt das nächste Singles-Match verliert. Die werden jetzt keine, oh mein Gott, er ist so schlecht, er wird jedes Match verlieren, Storyline machen. Ich gehe davon aus, wenn er nicht das King of the Ring gewinnt, ich habe das mit Imperium, das ist mir auch aufgefallen, ich habe ein bisschen Angst, dass die ihn jetzt ein bisschen in der Tag-Team-Division parken, anstatt ihn jetzt für einen August heiß zu machen. Also meine Wunschvorstellung ist immer noch, der rasiert jetzt einfach durchs King of the Ring und dann wird er Bash in Berlin, wird er gegen Cody Rhodes Das muss ja, bis dahin hat Damian Priest, hat er noch den Titel? Ich hoffe nicht. Ich habe ein bisschen Angst gerade, was jetzt bei Bash in Berlin passiert. Naja, man weiß es noch nicht, aber mein Wunsch ist ein Singles-Run und meine Angst ist ein belangloser Tag-Team-Run jetzt als Follow-up.
Wenn Sie ein SaaS-Unternehmen aufbauen, kann die Erreichung von ISO oder SOC-2-Konformität und weiteren Sicherheitsstandards erheblichen Wachstum für Ihr Unternehmen ermöglichen, sowie das Vertrauen der Kunden stärken. Der Prozess dahin ist allerdings oft zeitaufwendig und kostspielig. Vanta automatisiert die damit verbundene Arbeit, hilft Ihnen dabei, schnell auditbereit zu sein und spart Ihnen 85% der damit verbundenen Kosten. Vanta wächst mit Ihrem Unternehmen, hilft Ihnen dabei, Ihre Compliance kontinuierlich zu überwachen, vereinheitlicht Ihr Risikomanagement und vereinfacht Security Reviews. Schließen Sie sich 7000 globalen Unternehmen wie Atlassian, Flowhealth und Quora an, die Wanta nutzen, um Vertrauen aufzubauen und Sicherheit in Echtzeit nachzuweisen. Laden Sie sich die kostenlose ISO-Compliance-Checkliste auf wanta.com/audio herunter, um mehr zu erfahren. vanta.com/audio für Ihre kostenlose Compliance-Checkliste. Wenn Sie ein SaaS-Unternehmen aufbauen, kann die Erreichung von ISO oder SOC-2-Konformität und weiteren Sicherheitsstandards erheblichen Wachstum für Ihr Unternehmen ermöglichen, sowie das Vertrauen der Kunden stärken. Der Prozess dahin ist allerdings oft zeitaufwendig und kostspielig. Wanta automatisiert die damit verbundene Arbeit, hilft Ihnen dabei, schnell auditbereit zu sein und spart Ihnen 85% der damit verbundenen Kosten. Wanta wächst mit Ihrem Unternehmen, hilft Ihnen dabei, Ihre Compliance kontinuierlich zu überwachen, vereinheitlicht Ihr Risikomanagement und vereinfacht Security Reviews. Schließen Sie sich 7000 globalen Unternehmen wie Atlassian, Flowhealth und Quora an, die Wanta nutzen, um Vertrauen aufzubauen und Sicherheit in Echtzeit nachzuweisen. Laden Sie sich die kostenlose ISO-Compliance-Checkliste auf wanta.com/audio herunter, um mehr zu erfahren. vanta.com/audio für Ihre kostenlose Compliance-Checkliste.
Wusstest du, dass zehntausende deutsche Unternehmen bereits Shopify nutzen? Von innovativen Startups bis hin zu Familienunternehmen mit langer Tradition? Die Commerce-Plattform Shopify revolutioniert Millionen von Unternehmen weltweit. Mit Shopify kannst du Produkte über beliebige Kanäle verkaufen. Ob persönliches POS-System oder umfassende E-Commerce-Plattform. Auch Social Media und Marktplätze wie Facebook, Instagram und eBay werden unterstützt. Dank der ständig wachsenden Auswahl innovativer Funktionen und des zuverlässigen technischen Supports ist es ganz einfach, dein Business mit Shopify aufzubauen. Ob Produktpräsentation oder Bestell- und Zahlungsabwicklung. Shopify bietet alles, was du für die Verwaltung deines Business brauchst. So kannst du dich ganz auf dein Business konzentrieren. Shopify kostenlos ausprobieren und dein Business voranbringen. Shopify.de/try besuchen. Also Shopify.de/try. Made for Germany. Powered by Shopify.
Meine Theorie ist Gunther gegen Lucky, weil warum denn nicht? Ja, irgendwie baut man das auf, dass es persönlich wird zwischen den beiden und dazu brauchst du jetzt ein paar Tech-Team-Matches und dann kommen dann die Spannungen und dann kann dann der Lucky zeigen, was denn wirklich in ihm steckt und danach geht Gunther dann auf den World Title, weil dann geht's ja wieder Richtung Rumble, Richtung WrestleMania. Aber das ist nur eine Vermutung. Ich finde das jetzt erstmal nicht schlecht. Ich fand ja, ich habe ja immer gesagt, diese Story Imperium gegen New Day, die wäre so perfekt gewesen, wenn der Big E dann hätte wresteln können bei WrestleMania statt Sami Zayn. Das wäre der große Payoff und Big E entthront dann Gunther. Geht dann halt leider nicht. Ich habe jetzt Gerüchte gehört, dass Big E vielleicht gar nicht mehr wresteln kann. Dann ist es halt nicht so. Deswegen brauche ich das jetzt nicht mehr. Aber für den Moment ist es tatsächlich auch mein Match of the Night. Aber aus dem gleichen Grund wie du. Es war das einzige richtige Match, wenn man so will, mit dem richtigen Ausgang, wo gerestet wurde. Aber es ist jetzt nichts, was in Erinnerung bleiben wird. Genauso wenig wie das Jey Uso-Interview jetzt. Er war der erste Draft-Pick jetzt bei SmackDown, hat er gut gemacht, wunderbar. Jetzt gibt's einen Heat-Down gegen Damian Priest, das Match ist ja dann auch schon fix, der verteidigt dann gegen Jey Uso und den Logan Paul, den schafft er dann auch noch irgendwann, mit Logan Paul geht's dann gleich weiter und zwar genau jetzt, denn jetzt ist Draft-Pick Runde 2, Logan Paul kommt an und sein Genosse, iShow Speed, kenne ich nicht. Also der war bei WrestleMania jetzt, letztes Jahr war es ja KSI, also ne? Und dieses Jahr war es ein anderer drin und nächstes Jahr dann wahrscheinlich wirklich R-Truth. Und die haben das jetzt gemacht. Auch da ist eine Logiklücke drin. Zum Beispiel gleich kommen noch die Dudley Boys, Devon und Bubba Ray, die mögen sich ja. Dann würden die doch eigentlich beide zu Raw gehen zum Beispiel. Warum geht denn der Bubba Ray zu Raw und der Devon zu SmackDown, wenn die sich doch eigentlich mögen? Das ist ja totaler Blödsinn. Eigentlich müsste erste Runde Devon kommen und zweite Runde Bubba Ray und jeweils für Raw. Das ist aber nur eine ganz kleine Kritik. So, was passiert jetzt? Draftpick, CM Punk geht zu Raw oder bleibt bei Raw, wunderbar. Ne? Dann SmackDown, da bleiben The Pride. Ich weiß gar nicht, ob die vorher offiziell schon so genannt wurden, immer nur so, aber The Pride, also Bobby Lashley und seine Genossen bleiben da. Raw, Comeback, Comeback of the Night, Braun Strowman, er ist zurück, Monster of My Man, bleibt bei Raw, nee, ja doch, bleibt bei Raw. Tiffany Stratton bleibt bei SmackDown, das heißt, hier ist gar kein Wechsel, ne? Aber immerhin Tiffany Stratton auch sehr hochgerankt, das hat mich auch gefreut.
Gar kein Wechsel. Übrigens, das, was du gerade gesagt hast, das stimmt total, weil die tun ja so, als wären das krasse, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, ja, die tun ja so, als wären das krasse War Rooms. Wir haben ja sogar, ich glaube, ein JBA saß ja sogar letzte Woche bei Raw oder sowas, saß er ja mit dem War Room mit drin. Sitzt also nach deiner Logik, Bubba Ray in dem einen War Room, Devon in den anderen War Room, wo du glaubst, sag mal, die sind beste Freunde, die können sich doch erzählen, was wir hier planen und so weiter und so fort eigentlich. Das macht gar keinen Sinn, stimmt. Überhaupt gar keinen. Das ist ja krass. Und es macht auch überhaupt gar keinen Sinn. Du willst mir doch nicht erzählen, dass Raw Ludwig Kaiser draftet vor einem CM Punk. Oder Damage Control draftet vor einem CM Punk, den sie ja vorher einen Exklusivvertrag gegeben haben für 50 Millionen oder was. Was ist denn das für ein Schwachsinn?
Dann aber
das
noch
hätte doch der erste Name sein müssen. Beide hätten doch darum kämpfen müssen, den als erstes zu holen. Nö, also wir draften zuerst Kevin Owens, bevor wir CM Punk zu SmackDown holen. Also Kevin Owens, der wird für uns alles ändern jetzt in den nächsten Monaten. Ach, CM Punk, den können wir nächste Runde. Ist schon okay. Was für Bullshit ist denn das bitte?
Das ist richtig, ja. Das sind so die kleinen Logiklücken. Kevin Owens, der gerade eben gegen Logan Paul verloren hat. Aber nun, was soll's? Dann sage ich jetzt schon das, was ich gerade sage, oder erst später sagen wollte. Weil insgesamt finde ich das positiv, und jetzt wieder aus Business-Sicht, ja, weil das ein gutes Zeichen ist für die WWE, für die Storylines der WWE. Seit der Triple H-Ära sind wir uns ja einig, dass die Storylines über Jahre gehen mittlerweile. Also du hast Regentschaften über Jahre. Das ist Long-Term-Booking. Und wenn sie jetzt nur ganz kleine Verschiebungen machen, dann heißt das doch, dass die Geschichten weitererzählt werden, dass die Storys genauso weitergehen, dass wir keinen großen Einschnitt brauchen, dass wir nicht diese große Bombe brauchen. Jetzt ist alles neu. Man hat diesen Draft gar nicht groß beworben. Also ich habe sowieso nicht wirklich mitgekriegt, aber ich habe jetzt nicht mitgekriegt, also jetzt ist Draft und ihr müsst da alle hin und das ist so mega geil, sondern das war so ein kleiner Draft irgendwie. Den haben wir jetzt zwei Shows gemacht, das wird nicht weiter groß erwähnt und eigentlich bleibt alles gleich und das finde ich erstmal positiv, weil es war ja gut bis jetzt. Warum sollte man alles über den Haufen werfen? Und dann hast du aber trotzdem so kleinere Sachen, zum Beispiel mit CM Punk, da wurde direkt gesagt, CM Punk ist gedraftet. Was sagt denn jetzt Drew McIntyre dazu, der später kommt? Kleinere Sachen hat man gemacht. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Wir haben das jetzt geguckt und dann wird es auch wieder vergessen. Den Draft von letztem Jahr habe ich auch schon wieder vergessen. Deswegen, das sehe ich erstmal gar nicht so negativ.
Ja, aber ja, dann reden wir halt schon ein bisschen darüber. Ich verstehe deinen Punkt total. Ich finde es auch voll okay, wenn der Großteil der Kader so bleibt, wie es ist. Aber ich glaube, es hätte, wenn es schlanker gewesen wäre und wenn irgendwie klar gewesen wäre, die Leute bleiben alle in ihrem Kader, außer sie werden getradet sozusagen, hättest du automatisch für den Abend ein bisschen mehr Spannung gehabt. Dann hättest du vielleicht nicht 6 Runden gehabt an einem Abend, sondern vielleicht nur 4 Runden oder so. Hättest du 2 Call-Ups gehabt pro irgendwas und eben 2 Trades oder 3 Trades. Und dann, wenn dann gekommen wäre, ich meine, hier ist wirklich legit nichts passiert. Aber wenn dann gekommen wäre, ja, wir haben als Trade gehabt, weiß ich nicht, Damage Control gehen zu Raw, dafür geht, weiß ich nicht, wer rüber zu SmackDown oder so. Ich glaube, alle Leute haben einfach nach den Stories auch in der letzten Zeit viel erwartet. Die haben irgendwie erwartet, hier wird ein Bang kommen, hier wird irgendwas Großes kommen, irgendwas, wo man sagt, okay, für den Kader ändert es das jetzt. Aber bis jetzt sind 4 Runden bei SmackDown passiert, plus noch 2 bei Raw und ich dachte mir die ganze Zeit, passiert hier noch irgendetwas? Also nee. Ich habe wirklich so, und ich habe gewartet, ich habe gedacht, irgendwas muss doch jetzt noch kommen. Aber dann das Einzige, was man offensichtlich für den Abend hatte, war Patrick McHomes. Und wenn ich jemanden nicht kenne, dann ist das für mich auch nicht krass. Also tut mir leid.
Das ist schon richtig. Und man hat ja viele Sachen, wie auch die letzten Jahre dann noch später Social Media bekannt gegeben. Gehen wir dann auch nochmal durch. Ja, so ist es dann halt. Hat aber dann auch wieder ein Problem. Also zum einen, was wir gerade auch schon überlegt haben, NFL macht das ja auch so. Ne? Die haben ja die Rookies, die Newcomer, die dann wirklich zum ersten Mal zu den Teams wechseln. Und das schlechteste Team kriegt dann den ersten Pick und wird dadurch besser. Und dann holst du ja wirklich, das ist ja vergleichbar mit, wir nehmen jetzt 6 Leute aus NXT raus. Das kann man ja machen. Das andere ist dann aber, wenn du sagst, wir nehmen nur, jeder hat 3 Picks, wo er von den anderen was klauen kann, dann musst du ja wirklich die harten Sachen auffahren. Da musst du ja wirklich einen CM Punk rausziehen. Da musst du einen Gunther rausziehen. Dann kann mir ja keiner erklären, warum SmackDown jetzt nicht den Gunther nimmt, sondern sich einen Kevin Owens holt, so was wir gerade gesagt haben. Dann müsste man das so machen, dass man so Deals macht. Dass man sich zu dieser Zeit immer trifft, Adam Pearce und Nick Aldis, und die machen dann hinter verschlossenen Türen in ihren Warrooms, machen die dann Deals und dann sagen, wir haben uns geeinigt, okay, schweren Herzens geben wir jetzt Bayley ab, aber dafür kriegen wir dann Becky Lynch oder so. Dass man das dann so irgendwie erklären kann.
Oder du machst es, ich glaube, sowas gab es auch schon mal, wo dann irgendwer hat ein Match gewonnen, dann war, also ich meine, das mit dem Matchgewinn, dass der Kader ein Match gewinnen muss, das kann man weglassen, aber du kannst einfach irgendwie so eine Lotterie, dann läuft irgendwas auf der Leinwand, blablabla, Zufallsgenerator spuckt dir aus, Hornswoggle wechselt zu SmackDown, weißt du? Also das kannst du ja dann auch machen. Dass du ein bisschen Zufallsfaktor einfach drin hast und die Leute gar nicht entscheiden können, aber die Trades passieren so oder bam, irgendwer wird von NXT hochgezogen, dann hast du auch nicht den Fall, dass du jemand hochgezogen wird und du denkst, wer ist das oder so, weil du weißt, das war ein Zufallsfaktor. Also man könnte damit ein bisschen spielen. Ich glaube, man kann es interessanter gestalten, einfach als man es dieses Jahr gemacht hat. Und die Erwartungshaltung war einfach hoch.
Ja, das stimmt. Also es kommt da nicht mehr viel, aber nun ja. Logan Paul geht jetzt vom Pult aus zum Ring und sagt, hier ist die Wahrheit, Damian Priest wird Jey Uso schlagen, weil ihn das irgendwie mitnimmt, obwohl das gar nicht sein Gürtel ist. Und Jey Uso kommt jetzt auch raus. Die Crowd sagt Yeet, dass er alles schafft, was er sich vorgenommen hat. Also erstmal Damian Priest und dann vermutlich auch irgendwann Logan Paul. Und jetzt kommen die Verbündeten von Logan Paul, habe ich nicht mitgekriegt, aber wahrscheinlich Finn Balor und JD McDonagh, die sind jetzt irgendwie, die mögen den. Und die zerhämmern jetzt erstmal den Jey Uso. Logan Paul holt sich jetzt, und deswegen kann ich dir sagen, warum ich den Patrick Mahomes kenne, weil der nämlich immer im Super Bowl steht. Ich gucke mir immer Super Bowl an und da sitzt der immer. Der hat 3 Ringe und alle 3 holt sich Logan Paul jetzt und haut damit aber sowas von zu, aber nicht auf Jay Uso, sondern auf JD McDonald. Der hat später auch alles gut verschmiert und so, komplett abgekriegt. Das war ein bisschen blöd. Auch der Gesichtsausdruck von Logan Paul war cool, aber eigentlich interessiert ihn das gar nicht. Und jetzt muss einer retten und es wäre ja jetzt eine richtige Überraschung gewesen, wenn er nicht gerade eben gedraftet worden wäre. Denn hier ist Braun Strowman, er ist zurück, er rettet ihn und er macht Finn Balor so ein Delay-Show, glaube ich. Das war nicht bewusst, aber er macht so eine Verzögerung. Der zieht den Finn Balor hoch, hält ihn kurz, macht ihn kurz rum, das muss man alles mal schaffen und haut ihn dann auf den Boden. Ich weiß nicht, was geplant war, sah aber cool aus. Braun Strowman, er ist zurück und JD McDonald sieht blöd aus wie immer und Logan Paul ist auch da und Jey Uso und ein Match irgendwann.
Ich habe nichts an diesem Segment verstanden. Ich habe nicht verstanden, wieso man spoilert, dass jemand zurückkommt, wenn er dann 30 Sekunden später rausgerannt kommt, mit Haaren übrigens. Sag mal, ja. Der Typ, dieser Patrick McHomes oder wie er heißt, Patrick Mahomes,
ja.
Der spielt wo?
Kansas City Chiefs, das
wo
weiß ich.
Wo waren wir?
Kansas City Chiefs.
Das heißt, eigentlich war der da der lokale Held.
Ja.
Und er hat dem Heel Logan Paul seine Ringe gegeben, damit der zuschlagen kann.
Ja, jetzt wo du sagst.
Wer hat dieses Segment gebuckt?
Ja. Und wer will seine Hall of Fame-Ringe, seine Super Bowl-Ringe so zerstört haben?
Aber kommt Patrick Mahomes für den Auftritt jetzt auch in die WWE Hall of Fame schon? Das reicht eigentlich, oder?
Ja. Also
Hugh Jackman kommt ja safe auch irgendwann in die Hall of Fame für den Punch, den der Dolph Ziggler damals gegeben hat. Von daher kann man ihm auch, glaube ich, also ich habe nichts an diesem Segment verstanden und ich glaube, weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht mehr Bock auf Prime als vorher. Also
ich glaube, da war auch bei WrestleMania, haben die ja hinterher nur die ganzen Prime-Flaschen verteilt, hast du das mitgekriegt? Da gibt es ja auch eine Refreshment-Station irgendwie. Ja. Die haben eine extra Prime-WrestleMania-Ausgabe gemacht und am Ende haben sie es verschenkt, weil sie es gar nicht mehr loswerden können. Toll. Ja, und es ist tatsächlich passiert, dass auf dem Prime-Logo gepinnt wurde. Gunther wurde auf dem Prime-Logo gepinnt. Ich bin immer noch nicht drüber weg.
Ja, ich glaube, das hat sich angefühlt wie ein gesponsertes Segment und keiner wusste, was da passiert. Und die haben gesagt, hier, macht mal 5 Minuten. Ihr habt 5 Minuten zu füllen, danke für die 20.000 Dollar. So hat sich das angefühlt.
Ja. Ist ja wie bei uns, nur dass wir keine 20.000 Dollar kriegen. Jeff Gable ist jetzt Backstage mit Awesome Truth, der macht irgendwas mit Achus, weiß ich nicht. Und Achus will jetzt zur NFL gedraftet werden, der kapiert wieder gar nichts. Und jetzt kommt Sami Zayn rein und macht einen Hanover-Kick an Chad Gable und geht dann wieder. Chad Gable jetzt ein Böser geworden, ist auch nicht gut, ne? Böse.
Ja, und das hast du auch verpasst, da gab es ein großes, das ist wirklich vielleicht ein Match, was du dir angucken könntest. Das zwischen Sami Zayn und Chad Gable, da ging es um den Intercontinental Title. Sami Zayn hat ihn dann verteidigt und am Ende hat er mit seiner Familie gefeiert. Chad Gable hat ihn dann vor seiner Familie, also vor Samis Familie, hat er ihn dann verprügelt. Und dann hat er letzte Woche eine Promo gehalten. Ich habe ja gedacht, er wendet sich gegen die Alpha Academy, aber nein, er hat sie alle klein gemacht und dann hat er gesagt, so, wir machen jetzt Chad Gable wieder groß und ihr verhelft mir zum Intercontinental Title. Ich weiß nicht, warum die jetzt nicht dabei waren und ihm geholfen haben, Sami Zayn zu verprügeln, aber es klappt noch nicht so gut, sagen wir mal so. In der Alpha Academy ist noch nicht alles wieder ganz in Ordnung.
Nee, und wieder ein Babyface, was dann einfach so attackiert. Das haben wir mehrfach, haben wir gleich auch nochmal. Booker T macht jetzt eine Analyse am Interview, weil das ist ein Draft-Experte. Er sagt, Jade Cargill ist toll, hätte ich auch genommen. Er sagt, Judgment Day ist interessant. Und CM Punk für Raw ist eine große Nummer. Und das hört Drew McIntyre. Der ist zufällig da und der sagt, was soll denn das? Dieser Punk, der ist ein Match hat der gehabt. Und ich habe bei WrestleMania den Titel geholt und trotzdem bin ich nicht gedraftet. Drew McIntyre wieder ein Highlight von dieser Raw-Folge, weil das ist genau das, was Drew McIntyre sagen würde. Aber jetzt haben wir erstmal Sami Zayn. Jetzt ist nämlich ein Titel-Match, weil war das nicht mit dem Intercontinental-Ding? Musste dann Sami Zayn nicht so durch 20 Matches durch und Qualifier und wer darf nochmal und wer hier nochmal? Aber Bronson Reed hat offensichtlich in den letzten 3 Wochen irgendwas gemacht, was ich nicht mitgekriegt habe. Denn der hat jetzt ein IC-Title-Match.
Er hat danach gefragt. Nichts anderes ist passiert. Er hat nur danach gefragt.
Ja, solange er höflich ist, ist das doch okay. Auch eine weitere Kritik fand ich nicht gut. Warum macht man das in der Draft Night? Michael Cole muss jetzt erklären, sollte Sami Zayn verlieren, ist er dann nicht mehr Champion? Bronson Reed dürfte dann nicht mehr gedraftet werden. Stattdessen würde Sami Zayn in den Pool fallen. Nee, mach das nicht, mach das Match einfach nächste Woche. Match wird fast gewonnen. Es gibt einen Luva-Kick, aber jetzt kommt Chad Gable rein und macht einen German Suplex und dann Klopper auf Sami Zayn, ein Enkellock. Es müssen 2 Refs kommen und können das nicht trennen. Und dann kommt aber, Bronson Reed ist das völlig egal, der macht einen Tsunami drauf, bam, dann macht er noch einen Death Valley Driver an Chad Gable und dann freut er sich, hat er das Match wohl gewonnen, aber den Titel halt leider nicht. Sami Zayn bleibt Champion.
Ja, Gott sei Dank werden wir ja bald das Triple Threat Match dann sehen, wo Sami Zayn dann wahrscheinlich wieder seinen Titel verteidigen darf. Also sagen wir mal so, es war nicht das Schlimmste, womit man hier 10 Minuten gefüllt hat. Viel, viel schlimmer fand ich den Einspruch von Booker T, der meinte, ich zitiere, der Draft von Jade Cargill ist ein Game Changer. Bruder, sie war vorher bei SmackDown und sie ist immer noch bei SmackDown. Ich weiß nicht, was sich da für ein Game gechanged hat, aber das ist dasselbe Spiel, was du hier spielst, mein Freund. Also das weiß ich nicht. Dafür mag ich aber das Spiel, was für eine Überleitung, das Chad Gable einfach spielt. Also ich mag wirklich die Intensität, die er dir reinbringt. Ich finde die Geschichte gut, die er erzählt, vor allen Dingen, weil es auch, ich meine, wir haben hier einen Heel, der jetzt auf dem Weg ist zu einem Titel. Wir haben mit Liv Morgan Heel, die auf dem Weg ist zu einem Titel. Aber das sind zwei sehr unterschiedliche Geschichten, die erzählt werden. Du hast ja von der Heldenreise auch erzählt, von Sami Zayn und Chad Gable und dem Mentor, den er an seiner Seite holt. Ich glaube, für dich, dieser Turn, du hättest auch davon erzählt. Ich habe es auch angesprochen dann, ne? Also der Mentor, der sich einfach auch gegen Sami Zayn wendet, weil er jetzt das geschafft hat, was er selber vorher auch nicht geschafft hat und so. Das ist eine gute Geschichte. Mich stört einfach Bronson Reed da drin. Bruder, was willst du da? Was hast du da eigentlich drin verloren? Du wirkst wie das fünfte Rad am Wagen. Du wirkst einfach nur, als wärst du dabei. Und ich kann, geh in Tag Team mit Ivar und rasier zusammen die Tag Team Szene. Ist mir vollkommen egal, aber nix hast du am Intercontinental Titel verloren. Nix.
Ivar macht doch gerade bei NXT, was die Wikinger tun, nämlich North American Champion werden. Also der ist doch gerade da, deswegen kann der gerade nicht. Sehe ich genauso und ja, aber es ist ein ganz klassisches Stilmittel, dass dann der Mentor am Ende dann auch seine eigene Agenda fährt und dann merkt, ja, ich bin ja eigentlich doch, möchte meine eigenen Motive durchziehen. Das ist in Ordnung. Zu Booker T noch kurz, der hat komplett keine Ahnung. Booker T kommt gleich nochmal, der hat komplett keine Ahnung, was der da erzählt. Und mit dem Gamechanger von Jade Cargill, ja, die hat monatelang, hat die diese Verträge liegen hat. Die ist sogar zu NXT rübergegangen und hat geguckt, ob sie nicht bei Eva ein bisschen, ne? Aber nein, jetzt Gamechanger. Wir wiederholen uns. Nächste Draftrunde. APA ist jetzt da.
APA. Noch mehr Gamechanger.
Gamechanger. Auch da wieder. Die beiden mögen sich so sehr, dass sie zu unterschiedlichen Brands gehen. JBL und Ron Simmons. Jetzt kommt's. Es ist passiert. Also schade, dass der Chris nicht da ist. Wir müssen jetzt eigentlich den Chris einspielen bei SmackDown immer, ne? Wir freuen uns doch jedes Mal, wenn Mexikaner gegen Mexikaner kämpfen. Damit wir endlich wissen, wer die richtig wahren Mexikaner sind. Und jetzt sind die getrennt worden. Raw nimmt sich WWE Hall of Famer Rey Mysterio und seine LWO-Gang. Ich zähle sie nicht auf. Mit Kalito, obwohl Kalito doch eigentlich, das hast du ja schon gesagt, eigentlich ist er doch gar nicht, also der hat ja böse Dinge getan, aber da haben sich die Raw-Offiziellen gesagt, okay, komm, den nehmen wir trotzdem, den wollen wir haben, der ist cool. Du bist ja cool. Und jetzt auf der 10, und das war der Schocker zu SmackDown, oder bei SmackDown bleibt die Legado del Fantasma, es ist vorbei. Es gibt Mexikaner hier, Mexikaner da, jetzt brauchen wir ein Jahr, dann müssen wir jetzt ein Jahr wieder die Sachen aufbauen, damit die dann wieder clashen können. Das hat mich geschockt. Jetzt kommt Drew McIntyre bei Raw und dann SmackDown. Ja, Mann, ja, er ist vorher SmackDown, wir müssen nicht mehr reden. Doch, ich schon, aber du nicht. Shinsuke Nakamura, und ich sag dir, was passieren wird, er wird jetzt wieder einen blauen Overall tragen. Boah, Shinsuke Nakamura.
Ich bin so glücklich. Er wird jetzt Promos mit blauem Licht halten und er wird irgendwo im Keller sitzen und irgendwelche Verschwörungstheorien verbreiten und dann immer wieder verlieren. Also, ich freue mich drauf. Ich weiß noch nicht so, ob ich mich auf die LWO freue, weil ich glaube, man hat die einfach alle zusammengedraftet, weil sich Adam Pearce gedacht hat, ja, irgendwie müssen wir das noch zu Ende erzählen. Ich weiß nicht, warum man Kalito nicht einfach einzeln dann später gedraftet hat. Meinetwegen auch erst nach Raw, wäre auch vollkommen okay gewesen. Der hat ja, ich finde das so krass, ich bin ja wirklich ein riesiger Kalito-Fan, seitdem der sein allererstes Match hatte gegen John Cena, ihn mit der Kette damals ausgenockt hat und United States Champion wurde, ja. Der ist da und der ist so, der wirkt, als hätte er einen AEW-Vertrag unterschrieben, so belanglos ist der. Und jeder, der weiß, was ich damit meine, weiß, dass es kein böser Shoot ist. Er ist einfach Teil von diesem Kader. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast bei SmackDown, ich habe das ja tatsächlich gesehen. Weißt du, wie sie den Turn gemacht haben? Die hatten irgendein belangloses Tag Team Match, Mexikaner gegen Mexikaner, so wie es jede Woche ist. Danach kam Santos Escobar raus und hat gesagt, pass auf, hier ist ein Video. Ich habe nämlich herausgefunden, wer dich vor 20.000 Wochen attackiert hat. Und dann ist es irgendeine Footage von Kalito. Während Kalito im Ring steht, hinter Dragon Lee und Rey Mysterio, die Blöde, immer noch auf die Leinwand gucken. 5 Minuten lang, das Video ist schon lange vorbei. Die gucken da immer noch hin, dann greift Kalito an und rennt auch nicht zu Santos Escobar, sondern rennt aus der Halle, rennt zurück nach Puerto Rico. Ich weiß nicht, wie er jetzt eligible sein konnte für den Draft, aber ich freue mich sehr darauf, wie diese Geschichte in den nächsten Wochen bei uns weitererzählt wird. Ich kann es nicht erwarten. Mein Bro, Kalito, endlich ist er wieder da.
Ach, ist das wird schön, ja. Lass mal das mit dem Draft mal beiseite, warum das unlogisch ist. Jetzt fällt mir was ein. Jetzt, wo du mir das erzählst, fällt mir doch jetzt gerade eben spontan ein. War das nicht schon mal genau andersrum? War nicht Santos Escobar der Attackierende bei irgendwas und dann hat Kalito gesagt, hier du, und dann wurde der Santos böse. War das nicht exakt?
Ich glaube ja, aber was ich jetzt noch viel lustiger finde,
also aufpasst.
Kalito ist jetzt böse, aber nicht verbandelt mit den Bösen, weil die sind ja jetzt im anderen Kader. Stattdessen, ja, das war eine Bestrafung, dass er mit den anderen zusammen gedraftet worden ist, oder?
Ja, ja, vielleicht kommt ja noch raus, dass er sagt, ich habe das nur gemacht, weil ich dich liebe, weil ich dich schützen wollte, weil ich nicht wollte, dass der Dragon Lee schon wieder von irgendwo hier antanzt. Wo ist der eigentlich? Ist der mitgedraftet worden? Ja, weiß ich nicht. Aber das ist toll, wir mögen das. Jetzt halt auf zwei Brands verteilt. Das heißt, ihr werdet jetzt zweimal die Woche mich über Mexikaner reden hören. Das ist doch auch was. Jetzt rede ich für Drew McIntyre, das mache ich immer sehr gerne, weil das ist immer sehr schön. Drew McIntyre kommt jetzt raus und sagt, warum bin ich erst in der dritten Draftrunde gedraftet worden? Das ist scheiße. CM Punk, du hast mich verletzt, ja, das war nicht gut bei WrestleMania. Glückwunsch dazu, ja. Trotzdem bin ich jetzt da, trotz Verletzung. Wo bist du denn? Und jetzt beginnt eine Reise von Drew McIntyre in die Dumpfbacken-Ecke. Denn ich glaube, heute ist es sehr einfach, eine Dumpfbacke zu küren. Denn Drew McIntyre, wo bist du? Ja, CM Punks Musik spielt jetzt. Also schon mal Arschkarte, CM Punk ist da. Aber CM Punk kommt nicht da raus, wo Drew McIntyre rauskommt. Der ist oben in der Skybox. Der hat sich von Ticket geholt oder was auch immer. Zumindest sagt er, du bist so blöd, du bist da unten, ich bin hier oben, du kleine Hündin. Und das verleitet sogar Ron Simmons zu einem Ausdruck, den ich gar nicht, also hat er den schon mal gesagt, aber Ron Simmons sieht das mit und sagt dann, damn, ne, weil er das immer sagt. Und also Drew McIntyre, für dich doch dann auch Dumpfbacke des Tages jetzt schon.
Ja, also er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Kandidat, aber ich habe nachher noch einen anderen Kandidaten und ich werde es auch begründen. Und den Kandidaten haben wir vielleicht heute auch gar nicht gesehen. Trotzdem hat er es geschafft, für mich die Dumpfbacke des Tages zu werden. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wir waren hier in einer Comedy-Sendung. Also warum machen wir denn jetzt so ein komisches Katz-und-Maus-Spiel und so? Also das hat jetzt auch für mich nicht die Spannung höher gemacht. Ich war so an einem Punkt, wo ich mir dachte, das war wirklich auch ein Punkt, wo ich mir zwischendurch dachte, ich glaube, ich brauche jetzt mal ganz kurz eine Pause, weil ich weiß nicht, ob das heute die Show ist, auf die ich vorbereitet irgendwie war. Ich hatte ein bisschen was anderes erwartet. Vor allen Dingen, es gab nach dem Freitag, gab es ja deutliche Kritik auch am Draft. Ich würde schon sagen, dass viele Leute ein bisschen was anderes erwartet haben, ein bisschen was Spektakuläres. Ich weiß nicht, ob diese Show heute die Antwort darauf war. Also wir werden es ja nachher feststellen, ob ich der Meinung war, aber ich war am Punkt, wo ich wirklich die Show pausieren musste und mal eine Viertelstunde was anderes gemacht habe. Dann habe ich mich wieder hingesetzt. Und wie ging es weiter?
Ja, jetzt wäre es ja richtig cool, wenn wir so eine Mid-Roll hätten, ne? Wenn wir jetzt so und hier ist Werbung.
Haben wir leider nicht. Aber am 18.05. ist der GWF Light Heavyweight World Cup und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne vorbeikommen. Es gibt Tickets und es wird spektakuläres Wrestling geben. Die Stories machen vielleicht mehr Sinn, vielleicht nicht. Das könnt ihr selber beurteilen, aber das Wrestling wird auch gut.
Das war Werbung. So, jetzt kriegt die Alpha Academy eine Standpauke von Chad Gable. Chad Gable ist richtig böse geworden. Warum hat die Maxine nicht gewonnen letztens in der Battle Royale? Will die eine Teilnehmerurkunde und freut sich? Nein, Otis kriegt nichts geschissen. Tozawa sowieso nicht. Tozawa, hör auf zu tanzen. Sowas sagt er dem. Und dann kommt Ivy Knight und holt Maxine auf den gleichen Match. Also, das ist Chad Gable. Was ist denn mit dem los?
Der hat schlechte Laune, weil er einfach gegen Sami Zayn vor 8 Wochen verloren hat und gegen Gunther vor 13 Wochen. Nee, ganz im Ernst, für mich ist er schon ein bisschen der rote Faden von dieser Show. Ich finde, er spielt seine Rolle wirklich sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen freut es mich für ihn einfach, ihn mal in einer Rolle zu sehen, wo ihn die Leute halt schon vor Jahren sehen wollten. Erst gestern habe ich mir wieder diese My name is Shorty Gable, I mean Shorty G, diese Promo habe ich mir angeguckt und mir wirklich gedacht, es gab Leute, die sind davon ausgegangen, dass das Beste ist, was wir mit diesem jungen Mann machen können. Wirklich. Ja. Und von einem, der Tag Team Wrestling bei NXT rasiert hat, zusammen mit Jason Jordan. Wenn ihr noch nie die Tag Team Matches von der originalen Alpha Academy mal gesehen habt, holt die mal vielleicht auf dem Network nach, weil Chad Gable ist legit einer der besten Catcher, die sie bei WWE im Kader haben. Und ich freue mich einfach ein bisschen, ich freue mich auch darüber, dass wir ihn weitersehen werden, weil ich glaube, der wird schon ein Highlight über die nächsten Wochen und Monate sein.
Ja, hat sich einiges verändert und zum Positiven. Jetzt Bron Breakker, meine Frage, Bron Breakker, was hast du mit deinem SmackDown-Vertrag gemacht? Ich weiß nicht, ob man den verbrennen kann, ob da noch irgendwie Energie drin ist. Auf alle Fälle war der völlig für die Katz, hat nichts gebracht. Adam Pearce wird schon wissen, was er an mir hat, sagt Bron Breakker, und das meine ich. Bron Breakker, es ist völlig scheißegal. Der hat sich jetzt wochenlang damit beschäftigt, bei welchem Brand er antreten möchte, und jetzt sagt er, ja, dann bin ich jetzt halt bei Raw. Das stört mich. Jetzt kommt Sheamus und sagt, oh, ich bin großer Fan von dir. Du erinnerst mich an einen jungen Sheamus mit Banger after Banger after Banger. Ist beim Wrecker aber auch egal. Und jetzt ganz interessant, jetzt stiefelt so Drew McIntyre durchs Bild. Der sucht ja jetzt in CM Punk. Und da werden dann schon Sachen aufgebaut. Also Drew McIntyre, Sheamus, kann man sich immer wieder geben. Das war immer schön, das war immer gut, das finde ich gut. Wie ist denn der Sheamus jetzt zurückgekommen? Die haben das angekündigt, ne, letzte Woche. Das war gar keine Überraschung, oder?
Ne, Sheamus wurde, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, ob es vorher auf Social Media angekündigt war, aber ja schon seit 2 Wochen wieder da. Was ein bisschen schade war, ist, dass die meisten Leute halt darüber geredet haben, in welcher Form er war. weil er ein bisschen chubby war, also er hatte ein bisschen mehr auf den Rippen und er meinte einfach nur, ja Leute, ich habe einfach damit gerechnet, dass ich erst in 2-3 Wochen mein Comeback mache, ich bin noch mitten wieder in der Phase, wieder fit zu werden. Man darf ja nicht vergessen, er hat wirklich eine lange Verletzung gehabt. Ich finde es cool, dass er wieder im Kader ist, einfach weil ich mag seinen Charakter, ich mag ihn menschlich, ich finde, er wirkt wie ein richtig sympathischer Typ, der hat Bock auf Catchen. Ich weiß nicht, warum er jetzt sagt, Bron Breakker hatte Banger auf der Banger auf der Banger auf der Banger, weil Bron Breakker seine letzten 5 Matches im Main Roster waren alle nicht zusammen länger als 5 Minuten. Also Banger war da definitiv nicht mit dabei. Es war Spear nach Spear nach Spear nach Spear. Ja, ich finde es einfach schade. Ich finde es ja auch schade, dass Bron Breakker ohne Tag-Team-Partner jetzt einfach im roten Brand ist, weil ich finde, das ist eine Geschichte, die hätte man gut erzählen können. Wir haben vor WrestleMania die ganzen Gerüchte gehört, er soll jetzt Brock Lesnar ersetzen und er soll vielleicht gegen Gunther in den Ring steigen. Ehrlich gesagt hat man mit ihm seitdem man ihn das erstmal im Main Roster präsentiert hat, hat man mit Bron Breakker nichts gemacht, keine Geschichte erzählt. Und ich glaube, man hätte die Zeit auch ehrlich gesagt mit genau diesem Tag-Team füllen können. Man hätte ihn damit menschlich schon mal zeigen können, man hätte einen Charakter zeigen können, meinetwegen jetzt auch ein Break-Up haben können und die beiden hätten ein Match gegeneinander haben können. Mir kann kein Mensch da draußen erzählen, dass das, was man jetzt im Moment mit ihm erzählt, im Main Roster in den letzten Monaten besser gewesen wäre, als was man mit ihm an der Seite von Baron Corbin hätte erzählen können.
Ja, das geht ja jetzt gerade eben erst los. Also da müssen wir mal abwarten, was dann passiert. Aber das Tag Team mit Baron Corbin war tatsächlich Gold. Also bei NXT,
ja, aber deswegen hätte man es auch einfach lassen können. Dann hätte man ihn jetzt entweder erst hochziehen können oder man hätte die ganzen Squash-Matches hätte man da weglassen können. Ich finde nicht, dass Bron Breakker jetzt an diesem Punkt, wo er jetzt gerade bei Raw ist, ist er kein größerer oder besserer oder wichtiger Name, als wenn er es gewesen wäre, wenn er niemals in den letzten 4-5 Monaten im Main-Roster gewesen wäre.
Ja,
das ist meine Meinung.
Stimmt schon. Ja, wobei so lange war ja auch noch nicht da. Baron Corbin muss man auch mal sagen. Also Baron Corbin hat dieses Jahr NXT mega gut getan. Der ist jetzt halt bei SmackDown, macht dann wieder was. Und beim Breaker wahrscheinlich ist der den Verantwortlichen zu wichtig, ne, dass man ihn in so ein Tag-Team steckt, sondern man möchte direkt nach oben gehen, wie immer das dann aussehen wird. Muss ich dann gucken mit Sheamus. Ja, hat er halt ein kleines Bäuchlein. Hatte Roman Reigns auch schon mal gehabt, der vor ein paar Jahren oder wann, da war er auch schon Tribal Chief, dann kam er wieder zurück kurzfristig und dann hat er auch ein Bäuchlein gehabt. Ich meine, das ist ganz normal. Ist ja nicht so schlimm. Und ja, mit Bron Breakker. Es wird sich zeigen. Es wird sich zeigen, das wird klappen. Was sich jetzt zeigen wird, ist Candice LeRae. Das geht immer noch weiter. Ne? Das ist immer noch da. Candice LeRae hat jetzt ein erstes Match gegen Maxine Dupri, wo ja Chad Gable schon gesagt hat, bitte, 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 du musst das jetzt gewinnen. Und Indi Hartwell ist auch dabei und die ist jetzt auch böse. Ne? Die haut jetzt die Ivy Nile draußen vor den Pfosten und deswegen gewinnt Candice LeRae das. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ich kann ehrlich gesagt auch dazu nicht sagen. Das waren auch 2 Minuten, wo sich mein inneres Women's Wrestling-Herz freut sich, dass ein paar Frauen zu sehen waren, dass sie in den Ring steigen durften, dass sie ein bisschen lernen durften. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass an 90 Sekunden nicht so viele Leute viel lernen. Also Maxine Dupri soll auf Hausshows bitte 5 bis 10 Minuten Matches arbeiten. Aber wem bringt diese Geschichte jetzt gerade was? Also nein, ich habe da nichts zu sagen. Und nächste Woche wird es weitergehen und übernächste Woche wird es weitergehen. Und irgendwann wird es bestimmt einen Payoff geben. Wahrscheinlich nicht.
Nee, wahrscheinlich nicht. Dann lass mich nochmal über Bron Breakker reden. Bron Breakker hat doch jetzt die Leute aus der Company gespeert. Ne? Das ist mir mal aufgefallen. Mein Zion Quinn. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass Zion Quinn endlich, dass er es schafft, das, was er verdient. Wurde weggespeert und jetzt ist er weg. Hast du ja schon gesagt, den kann man nicht mehr einsetzen. Macht man nicht. Und Cameron Grimes genauso wurde weggespeert und ist halt to the moon. Der ist nicht einmal to the moon gegangen. Das fand ich ein bisschen schade. Und wir haben keine Inder mehr. Heißt das, dass die WWE sich jetzt nicht mehr für den indischen Markt interessiert? Oder Jinder Mahal, das ist ein World Champion, haben sie entlassen, habe ich auch gelesen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, Jinder wäre auch jemand, wo ich überlegen würde, Jinder in der WXW oder GWF würde ich auf jeden Fall nehmen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass so andere Main-Eventer gerne mal mit so einem WWE-Main-Event, ich meine, der hat ewig mit Randy Orton gearbeitet, der wird wissen, wie ein WWE-Main-Event geht. Ich würde den buchen. Ich glaube, dass er auch gut hier zieht. Ist er jetzt der krasseste Wrestler aller Zeiten? Nein, aber ich glaube schon, dass er eine gewisse Ausstrahlung hat. Und riesig groß ist der Mann. 6'5", was ist das? 1,95, 94, irgendwas in dem Dreh. Also groß ist er auf jeden Fall. Viele Leute entlassen. Cedric hat auch gegen Bron Breakker verloren. Cedric Alexander, ich nuschel heute sehr. Der ist aber gedraftet worden, glaube ich. Der müsste zusammen mit Ashanti bei SmackDown sein, nachdem man die jetzt auch 6 Monate nicht mehr gesehen hat, die beiden. Finde ich schade. Ich finde, im Moment viele Leute werden leider entlassen, ne?
Ja, also Zaya Lee und einer, schon wieder vergessen, ein Name war noch. Aber auch da muss ich sagen, die Entlassungswelle der letzten Jahre was wir da gesehen haben unter Vince McMahon, waren deutlich drastischer. Und da waren es ja teilweise Sachen, die die Leute auf den Social Medias erst gesehen haben. Also die quasi von Twitter gesehen haben, oh verdammt, ich bin mein Job los, und einfach alle wegrasiert und scheiß was drauf. Hier war es wohl offensichtlich so, dass man da längere Gespräche geführt und erklärt hat, Leute, wir haben mit euch kreativ nichts mehr vor. Und es ist aber auch wirklich so, dass solche Namen dann gerade aus dem Gender-Maul, aber auch ein Wim Hahn, der hat doch mittlerweile auch einen großen Namen, dass die in den Indies, dass die dann schon gut klarkommen und da auch gutes Geld verdienen und dann vielleicht, haben wir auch schon oft gesehen, dann nochmal wiederkommen. Also das werden wir sehen. Für die Shows selber ist es jetzt kein Verlust, weil keiner von den Namen war regelmäßig im Programm.
Weiß ich nicht, aber bei Jinder, ganz im Ernst, über Jinder würde ich gerne schon nochmal reden, weil es war Anfang des Jahres, wo Jinder Mahal eben zurückkam mit dieser krassen Promo mit The Rock, erinnerst du dich? Das war Day One sogar, wo er dann zurückkam und sogar Tony Khan noch mit ihm darüber geredet hat.
Und dann diese Sache mit Seth Rollins kurz, aber ansonsten.
Eben, und das finde ich einfach schade. Also bei ihm finde ich schon schade, dass es da kein Follow-up war, und das ist vielleicht halt auch das Problem. Wenn du langfristig planst, Shows planst, hast du halt wenig auch Raum für andere Leute, selbst wenn da mal so ein kurzer Hype entsteht. Und ich würde schon sagen, dass Jinder Mahal einer der ersten Bälle ist, die Triple H fallen gelassen hat. Weil man hatte hier wirklich eine Möglichkeit, einen Heel, ich würde nicht sagen Main Eventer, aber Midcarder für die nächsten 6 Monate, vielleicht sogar für das gesamte Jahr zu haben, den man gut. Jinder Mahal gegen Sami Zayn hättest du doch jetzt super bringen können, ohne Probleme um den Intercontinental-Title. Das wäre doch überhaupt gar nicht schlimm gewesen. Und das finde ich ehrlich gesagt ist ein Ball, wo man Hype hatte, wo man ein bisschen was, wo man offensichtlich Online-Aufmerksamkeit bekommen hat, den man fallen gelassen hat. Cameron Grimes, der wird seinen Weg in der Indie-Szene gehen, den ist er vorher auch schon gegangen. Zion Quinn ist auch schon ewig aktiv. Ein Sanga zum Beispiel war ja vorher, glaube ich, ein Baseball-Superstar, der wird sowieso auch sein Geld auf dem Konto haben. Und da ist es auch die Frage, wie viel Bock haben die Leute noch auf Wrestling? Der Weg zu WWE, die Türen sind niemals komplett zu, außer du baust richtig Scheiße. Es ist wirklich so. Wer ist alles wieder zurückgekommen? Wer hat eine zweite, eine dritte Chance bekommen? Wie oft stand Jinder Mahal selber schon unter WWE-Vertrag? Ein Drew McIntyre und so weiter und so fort. Wenn die Bock haben, werden die den Weg im Business gehen. Und schlecht ist es nicht, wenn Leute aus WWE in den Indie-Bereich zurückgehen, weil eben dadurch die Indie-Szene besser wird. Also von daher, es ist schade für die Leute, ihren Job zu verlieren, natürlich. Aber man muss auch das Positive sehen. Und wenn die Leute Bock drauf haben, werden sie schon ihren Weg finden.
Ja, auf alle Fälle. Also mit Jinder Mahal haben sie ja mehr versucht, als vielen recht war. Ein halbes Jahr war er ja Champion gewesen damals, diese Geschichte. Das war keine gute Zeit bei SmackDown, muss man auch mal sagen. Wahrscheinlich hat er auch ziemlich viel verdient als ehemaliger World Champion. Und dann, wie das halt so ist, ne? LWO macht jetzt das Interview, das wollte ich gesagt haben. Was ist los bei euch mit dem Kalito? Und Rey Mysterio, WWE Hall of Famer, weiß aber gar nichts. Da ist jetzt noch Unfinished Business, das heißt, das wird uns jetzt die nächsten 6 bis 8 Wochen beschäftigen. Jetzt kommt der Dom vorbei mit einem Schnurres. Und der Dom, der spoilert den Draft, das ist ein bisschen ärgerlich, weil er sagt nämlich, dass Judgment Day doch hier Raw regiert. Ja, ihr seid jetzt auch bei Raw. Ja, und dann sagt aber der Ray, ja, aber du weißt doch noch gar nicht, die wurde doch noch gar nicht gedraftet. Ich glaube, das war nicht absichtlich, aber die werden gleich gedraftet. Wichtiger, Drew McIntyre sucht jetzt CM Punk. Nach wie vor. Für mich die Dumpfbacke des Tages auf alle Fälle. Und jetzt ist er oben in der Skybox angelangt. Auch komisch, weil er wusste doch, dass der da war und ist aber trotzdem durch jedes Zimmer gegangen. Erinnert mich ein bisschen an die Young Bucks, die stundenlang haben die Sting gesucht und dann sind die auf die Idee gekommen, mal in seinen Lockerroom zu gehen. Und jetzt ist aber Drew McIntyre oben angekommen und dann liegt er aber nur noch Autogramm von CM Punk und die CM Punk Musik kommt und auf einmal kommt der unten raus. Das war einigermaßen lustig. Es war Comic-Style, natürlich, da gebe ich dir recht. Cartoon war das gewesen, aber es war lustig. Es ist halt nur, dass Schmecker da ein bisschen blöd ist. Und jetzt sagt CM Punk unten im Ring, der setzt sich wieder so hin. Schneidersitz kennen wir ja dann. Ich mache das Ganze jetzt schneller, als du World Champion warst. Schon mal eine geile Line. 5 Minuten irgendwas und dann war es ja vorbei mit deinem Traum. Ich wurde vor dir gedraftet, weil ich einfach so gut bin. Best in the world. Verlierer hoffen, dass Dinge passieren, aber als Gewinner, so wie ich, wir machen einfach Dinge. Ne? Du hast dafür gebetet, dass ich verletzt werde. Ich habe mich einfach darum gekümmert. Ich habe das gemacht. Ja, ich bin der Gewinner hier. Ich werde dir jetzt, wenn ich wieder da bin, dein Leben zur Hölle machen. Und ich möchte dir sagen, Virgil, ich habe das hier im Bankinterview verfolgt bei Ariel Helwani. Ich habe mir das angehört. Ne? Tatsächlich, weil ein Interview hören, das konnte ich ohne Dingens. Ohne Bild ging das. Und da hat er nämlich gesagt, seine Verletzung ist gar nicht so langwierig, wie man meint. Er möchte nicht spoilern, aber, und jetzt war er im Ring und hatte seine Manschette nicht gehabt. Ich glaube, das Match mit McIntyre gegen CM Punk kommt früher, als man meint. Ich sage dir aber, ich will das gar nicht früher haben, weil ich glaube, die bauen da was richtig, richtig Großes auf. Das war ja fast aus dem Nichts mit McIntyre gegen CM Punk. Das ist für mich jetzt eine der heißesten Sachen überhaupt, weil es persönlich ist, weil es nicht um Gürtel oder irgendwas geht oder so, sondern die beiden hassen sich einfach und die haben so vielschichtig die Dinger dabei und die verkaufen das auch gut. Selbst wenn CM Punk jetzt fit wäre, würde ich das trotzdem noch ein halbes Jahr oder so ziehen und dann ist es richtig Gold wert.
Ja, würde ich auch genauso machen. Also ich würde das Match erst beim SummerSlam ehrlich sehen, frühestens, allerfrühestens. Vorher muss das überhaupt gar nicht passieren, aber dann muss man die Storys schon ein bisschen intensiver und ein bisschen interessanter erzählen, als es jetzt im Moment der Fall ist. Weil im Moment dreht sich das für mich noch ein bisschen mehr zu viel nach T-Shirts, wo der Name von einer anderen Person benutzt wird oder ein Foto von einem Grabstein drauf ist oder sonst irgendwas. Und das ging halt in diese Richtung heute auch weiter. Ich habe schon angesprochen, für mich ist es ein bisschen zu cutesy, ein bisschen zu lustig. Ich hatte wirklich bei dieser Show auch ein bisschen so das Gefühl, der rote Faden, das hat teilweise nicht so gestimmt. Die Szenen, einfach die Reihenfolge hat einfach nicht gestimmt. Davor hast du das LWO-Interview angesprochen, wo dann darüber geredet wird, ja, Kalito ist jetzt auch bei uns und da gab es ja den Turn, aber da ist unfinished business. Oder Dominic Mysterio, der gesagt hat, ja, wir sind jetzt hier bei Raw, wir regieren weiter Raw, wo du dir denkst, Bruder, der Draft war noch nicht, er wurde noch nicht gedraftet. Das heißt, ich habe einfach das Gefühl gehabt, die Reihenfolge der Segmente hat einfach nicht gestimmt. Das war alles out of the place. Und das ging hier halt weiter, weil du zwischendurch, du hast ja gehabt, Drew McIntyre für ganz kurz im Ring, CM Punk oben in der Skybox. 10 Minuten später, 80 andere Sachen sind passiert. Dann sind die Rollen verteilt und dann redet CM Punk ganz kurz. Für mich war das eine sehr, sehr konfuse Show, wo ich einfach das Gefühl hatte, da haben sich andere Leute mehr Gedanken darüber gemacht, außerhalb der WWE, wie diese Show auszusehen hat und Hoffnung gehabt, wie die Struktur dieser Show ist und was für Draft es gibt, als die Leute, die drin waren. Einfach die gedacht haben, scheiße, wir müssen jetzt hier noch einen Draft irgendwie machen. Ja gut, ein paar Wechsel müssen wir noch hinkriegen und das ist jetzt hier passiert. Also für mich hat es einfach, und das ist, glaube ich, ehrlich gesagt, das erste Mal, seitdem wir in diesem Jahr zusammen diese Raw Reviews machen, wo ich das Gefühl hatte, die hatten vorher nicht so den großen Plan, was sie eigentlich machen wollten und mussten eine Erwartungshaltung erfüllen, die sie nicht erfüllen konnten. Also es hat sich so, disjointed ist das englische Wort, hat sich das für mich einfach alles angefühlt und es ging hier einfach leider weiter.
Mhm. Ja, das sind so kleine Kontinuitätsfehler dann, ne? Und dann, ja, stimmt schon. Wir sind jetzt natürlich auch nach WrestleMania klassischerweise in der Phase, wo dann erstmal so ein Loch dann reinkommt und wo sich die neuen Sachen füllen müssen. Also wenn ihr jetzt meint, dass Triple H seine neue Ära, die er jetzt verkündet hat, dass die jetzt sofort anfängt, das ist dann jetzt auch nicht der Fall. Wir bauen jetzt dann neue Sachen auf und das sehen wir dann aktuell tatsächlich. Und der Draft ist ja dann schon so ein erster Schritt. Der geht jetzt weiter. Hall of Famer kommen jetzt. Wieder Hall of Famer, Teddy Long, Player. Alonzo Blaze ist auch mit dabei. So. Raw nimmt sich jetzt Judgment Day, also wer das jetzt schon mal raus, wurde gerade eben gespoilert. SmackDown hält Naomi für eine besonders gute Wahl, weil, ne, Naomi? Und jetzt kommt's. Jetzt, Virgil. Raw. Und wir schalten wieder zu NXT. Und da geht, die sagen immer, der nächste Pick ist von NXT und im Performance Center, warm ist mega Stimmung. Und jetzt schalten die und dann kommt der Zar. Ja. Ilja Dragunov. Unser Ilja Dragunov, möchte ich sagen. Ilja Dragunov ist bei Raw. Ich habe mich so gefreut. Ich fand das so toll. Ich sage dir, Ilja wird einer von denen gewesen sein, die das gewusst haben. Der hat ja auch sein Gürtel verloren, dann Trick Williams und so. Da war ja der Abschluss schon gewesen. Ilja Dragunov jetzt bei Raw. Und nicht nur bei Raw, sondern bei Raw mit Gunther. Sag mir, dass das kommen wird. Sag mir, dass wir jetzt Gunther gegen Ilja Dragunov. Vielleicht ist das ja auch das Match für Bash in Berlin. Ich habe mich gefreut, Virgil.
Ich bin so happy über diesen Draft und dass wir diese Reviews dann mit diesen, ich hatte ein bisschen Sorge, dass Ilja wirklich zu SmackDown geht und ich dachte, schade, ich werde dann nicht so viel mitbekommen, was er da macht, weil ich SmackDown halt wirklich nicht regelmäßig gucke. Raw gucke ich aber regelmäßig, weil wir ja jede Woche die Reviews machen. Dass er diesen Namen auch weiter behält, dass er nicht eben wie Gunther damals, als er hochgezogen worden ist, von Walter zu Gunther werden musste, dass er diesen Namen behält. Dass er weiterhin als Ilja Dragunov, unter diesem Namen kennt man ihn in Deutschland seit 10, 15 Jahren einfach. Das ist so wild. Ich freue mich einfach drauf. Ich freue mich für ihn. Das hat er sich absolut verdient. Er hat sich das erkämpft. Er ist wirklich das Herz von NXT gewesen, mindestens in den letzten 2 Jahren. Und ich bin super gespannt, wie er einfach mit diesen ganzen anderen CM Punk gegen Drew McIntyre, Ilja Dragunov gegen CM Punk vielleicht mal eine Promo. Ilja Dragunov gegen Drew McIntyre, Ilja Dragunov gegen Seth Rollins. Das sind alles Sachen, die uns bevorstehen könnten. Das wird geil. Ich glaube, das wird richtig geil.
Also wenn ihr den Ilja noch nicht kennt, den guten, guckt euch einfach Rawland weiter an, muss man gar nicht viel zu sagen. Sehr intensiver Typ, ja, ursprünglich aus Russland, lange in Deutschland gelebt, in Dresden, ne? Oder in Ostdeutschland auf alle Fälle. Wunderbar. Also Ilja Dragunov, da freue ich mich drauf und er kann auch viel bewirken, war jetzt längere Zeit NXT-Champion. Da muss ich sagen, in der Rolle hat er mir jetzt nicht so mega gefallen, aber die Matches waren immer einwandfrei und diese Intensität. Wir haben das schon mal gehabt bei NXT UK, zweimal glaube ich, ne? Gunther oder damals noch Walter gegen Ilja Dragunov und das waren jeweils Banger. Also wirklich, was sie da abgeliefert haben und vorher auch schon. Damals bei der WXW war das nicht. Ich war da damals leider noch nicht dabei im Produkt Karat, ne? Wo Ilja Dragunov wiedergekommen ist zum Karat. Das muss ja eine mega Explosion gewesen sein im Publikum. Also
ich war da. Ich war live da und du kannst das Video sogar auf YouTube sehen. Es war wirklich ein Triple Threat Match und dann nimmt sich Gunther Walter das Mikrofon und sagt, ich schulde dir jemanden gefallen, dieses Match ist ein Three-Way-Dance. Und dann kam die Musik von Ilja und die ganze Halle ist explodiert, wirklich. Das ist einfach krass gewesen, diese Return damals. Ich glaube, 2017 müsste das gewesen sein. Findest du auf jeden Fall auf YouTube. Und ich habe es kopiert dieses Jahr. Ich habe es nämlich kopiert bei Project Nova, weil wir hatten dann auch so ein Singles-Match und dann kam ich raus, dann habe ich gesagt, ich schulde zwar niemanden gefallen, aber dieses Match ist ein Three-Way-Dance und dann kam auch noch ein anderer Wrestler raus. Also ich habe das nicht vergessen. Für mich einer der größten Momente, die ich jemals im Virtual Wrestling erlebt habe. Ilja ist einfach, was Ilja halt kann, und da kann man vielleicht auch noch ein bisschen über ihn reden, was er kann, was viele andere nicht auf seinem Level können, ist Emotion. Er leidet, er teilt aus, alle seine Aktionen sehen aus, als würde er dich zerreißen, aber gleichzeitig zerreißt er sich auch für dich. Er lässt Gegner fantastisch aussehen, er arbeitet für Gegner, er arbeitet für das Match, er schafft es, in Kämpfen Emotionen rüberzubringen und er schafft es, Wrestling-Matches wie ein Kampf aussehen zu lassen. Für einige Leute da draußen wird er in seinen Emotionen übertreiben. Das wirkt auf die so, aber ich sag dir auch, warum das so wirkt, weil die es nicht kennen, weil die das überhaupt nicht gewohnt sind, dass jemand so mit Emotionen in ein Match reingeht. Wir können uns wirklich darauf freuen, was Ilja Dragunov in Raw einfach zeigen wird.
Ja, also bei Gunther kannten sie es ja auch nicht und das ging ja relativ schnell, bis das WWE-Universum verstanden hat, der Gunther, der kann was, den lassen wir mal 2 Jahre Champion bleiben. Also da freue ich mich dann drauf. Jetzt ist noch ein Draftpick offen, ne? Für SmackDown jetzt. Da habe ich auch so ein leichtes Logikproblem, denn wer jetzt gedraftet wird zu SmackDown, ist Chelsea Green und Piper Niven. Das ist ein bisschen schwierig, weil ist Chelsea Green die man eigentlich nicht Lust haben will? Die wird aber genommen, also Nick Aldis macht da vermutlich einen Fehler. Ich hab mir aufgeschrieben, was da so steht. Da stand ja immer so ein Bild und dann wusstest du, wer das alles ist. Bei Chelsea Green steht, unbegrenztes Erfolgspotenzial, Konflikte mit dem Management waren schon einmal ein Problem. Und das wird jetzt auf SmackDown zukommen. Also die sind jetzt da drin. Und das bei NXT hast du wahrscheinlich gar nicht gesehen. Bei NXT hat sie jetzt Roxanne Perez, die Champion, rausgefordert. Und hat da auch gesagt, das ist hier mein Zuhause. Also sie hat wahrscheinlich da schon wieder vergessen gehabt, dass sie gedraftet wurde.
Ja, ich verstehe nicht, warum die, ich meine, klar, die beiden sind ein Tag-Team, aber haben nicht mal einen Tag-Team-Namen. Wieso werden die beide zusammen gedraftet? Verstehe ich auch nicht. Warum draftest du überhaupt ein Tag-Team, wenn du gerade erst deine Tag-Team-Titel verloren hast eigentlich? Das ist auch meine Frage, die man vielleicht stellen könnte. Aber SmackDown muss ja nicht alles Sinn machen, was die machen.
Nee, ich habe jetzt auch noch nicht genau geguckt, wie die Roster jetzt verteilt sind. Später zum Beispiel nehmen die auch noch Candice LeRae und Indi Hartwell. Also vielleicht wollen die sich gerade so eine Division aufbauen. Das weiß ich nicht. Ich
aber die doch Titel nicht sind drin, doch übergewechselt zu Raw. Wir haben doch Damage Control jetzt bei uns. Die haben doch gar keine WWE Tag Team Titel mehr. Stimmt. Für die Frauen.
Die Titel sind gewechselt, obwohl sie nicht durften. Das habe ich schon wieder vergessen. Weil so.
Ja, aber holen sich Tag Teams. Das heißt für mich ein klares Indiz, dass die Tag Team Titel wechseln. Macht doch gar keinen Sinn sonst.
Ja, natürlich, Jade Cargill ist doch drin, als ob Jade Cargill verliert mit Bianca Belair zusammen. Ja, stimmt, die wären jetzt Tag Team Champions. Und dann gegen Chelsea Green und geil wird das. Match jetzt. Wir haben wieder ein Match. Liv Morgan gegen Nia Jax. Nia Jax dominiert diese Liv Morgan Revenge Tour. Es geht aber dann gar nicht mehr um die, sondern Tiffany Stratton sitzt jetzt im Publikum. SmackDown Superstar, heute zu SmackDown gedraftet worden und sie hat ein Match gegen Naomi und Bayley bei Backlash France. Und jetzt guckt sie sich aber trotzdem Liv Morgan und Nia Jax an, weil sie am Produkt interessiert ist. Sie macht gar nichts, sie guckt sich brav das Match an und auf einmal kommt Naomi von hinten und attackiert die arme Tiffany Stratton. Hier werden die Rollen vertauscht. Ne? Es gibt einen Brawl neben dem Ring und dieser Brawl führt dann jetzt dazu, unglücklicherweise für Nia Jax, dass sie abgelenkt ist. Und deswegen, und das ist eigentlich eine ganz große Nummer, denn Liv Morgan gewinnt jetzt tatsächlich gegen Nia Jax. Das ist nicht häufig, dass Nia Jax verliert. Aber ich würde sagen, hier ist so ganz klar, ja, Nia Jax geht jetzt zu SmackDown rüber und deswegen jetzt nochmal, Liv Morgan hilft es halt sehr jetzt, weil sie hat jetzt ein Match gegen Becky Lynch wohl fix.
Für Liv Morgan war dieses Match vollkommen in Ordnung. Für irgendwelche anderen Storylines, die mich nicht interessieren, im Hintergrund erzählen, war das Match vielleicht auch in Ordnung. Aber ich muss kurz seriös werden. Ich verteidige gerade Nia Jax. Wie kannst du denn ein Monster für den anderen, ich meine, es ist doch ganz klar, dass Nia Jax das neue Monster bei SmackDown sein soll. Das lässt du jetzt hier erstmal verlieren. Zweitens hast du ein Heel-gegen-Heel-Match. Und dann hast du auch noch ein Match, wo, also ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber Nia Jax sah in dem Match besser aus als Liv Morgan. Die letzten beiden Aktionen, was hat sie gemacht? Oblivion und, glaube ich, vorher so eine Art Codebreaker-Ding, das sah beides nicht so gut aus. Und ich glaube, beides war nicht die Schuld von Nia Jax. Also ich weiß nicht, was mit Liv Morgan los ist. Aber ich meine, dass sie den Titel gewinnen wird. Ich glaube, da sind wir uns fast alle einig, dass das früher oder später passieren wird. Die wird richtig Probleme bekommen, dass andere Wrestlerinnen ihr wrestlerisch den Rang ablaufen werden. Ich weiß, dass sie ein riesiges Online-Following hat, Aber mir kann keiner erzählen, dass er oder sie der Meinung ist, dass Liv Morgan eine 5-Sterne-Wrestlerin ist. Das ist sie einfach nicht. Und da ist sie auch in den letzten 3, 4, 5 Jahren nicht hingekommen. Das hier, also ich war richtig erschrocken teilweise. Und die haben ja nicht zum ersten Mal miteinander gearbeitet. Und eigentlich kennt Nia Jax es ja, gegen kleinere, leichte Gegnerin kämpfen zu müssen. Aber eine Heel-gegen-Heel-Situation, wo du eigentlich einen starken Monster danach noch haben willst, dann die andere aber overbringen willst, zwischendurch noch irgendwelche anderen Frauen hast, die da eingreifen, um irgendwelche anderen Storylines weiterzumachen. Diese 10 Minuten waren für alle Beteiligten leider nicht so gut, meiner Meinung nach.
Ja. Oh. Das ist interessant, ne? hat nicht so gut funktioniert. Also für Nia Jax würde ich sagen, das schadet ihr nicht, weil sie ist jetzt bei SmackDown und das ist jetzt quasi wie in der neuen Company und das ist dann egal. Ja, Liv Morgan ist tatsächlich nicht die beste In-Ring-Workerin. Sie lebt halt vom Charisma und von der Natürlichkeit und viele mögen das dann. Sie wird ja auch nicht gegen Becky Lynch gewinnen. Also das wird wieder so ein Mittelding werden, wo dann Liv Morgan am Ende dann auch rausgeht und dann das nächste macht. Und was ich eher nicht verstanden habe, ist, warum Naomi und Tiffany Stratton da jetzt rumgebrawlt sind, aber hat mir nicht viel
natürlich
gegeben.
Natürlich wird Liv Morgan Becky Lynch besiegen, das glaubst du nicht? Hundertprozentig wird sie sie besiegen. Die hier wird doch
sie noch jetzt Champion werden können. Meinst du?
Aber du hast der größere Moment, der Moment, wenn sie die Battle Royale gewonnen hätte, jetzt einfach um Champion zu werden, dann hätte sie ein bisschen Heel-Lead am Ende bekommen. Die Geschichte, die jetzt erzählt wird, sie wird am Ende Becky Lynch besiegen. Ich würde callen, dass Dominic Mysterio ihr sogar noch hilft, weil es gab nämlich, ich weiß nicht mehr, bei welchem Segment das war, aber im Hintergrund hat man gesehen, wie die beiden nämlich ein bisschen angebandelt haben. Jetzt nämlich, wenn Mami weg ist, drängt sich dann nämlich Liv Morgan rein. Und die Geschichte wird genau das sein. Dominic Mysterio wird Liv Morgan zum Sieg verhelfen und wir haben das neue Heel-Power-Couple, bis dann irgendwann Becky und Seth vielleicht zurückkommen und so weiter und so fort.
Was sagt ihr mir dazu?
Dass der Titelwechsel, hundertprozentig wird Liv Morgan innerhalb der nächsten 2 Monate Women's World Champion. Hundertprozentig.
Ich muss jetzt erstmal Frau Koludewig anrufen. Was, der Dominik hat mit der Liv... Ernsthaft? Hab ich nicht gesehen.
Was?
Hab ich nicht gesehen. Was eine Sau. Da ist die, wie lange ist Mami jetzt weg? Eine Woche?
Ja.
Und der geht so, das ist ja die Gegnerin.
Und vielleicht hat er sich deswegen auch diesen Chris-mäßig Gedenkschnörres wachsen lassen.
Eieiei. Okay, das werde ich im Auge behalten. Das ist ja, Dom, du schlimmer Finger. 8 Stunden war der im Knast, ne? Was das aus einem Menschen macht. Ja. Und mit Liv Morgan und Becky Lynch müssen wir dann sehen. Also jetzt, wo du das so erzählt hast, würde ich auch sagen, ja, vielleicht dann doch, aber eigentlich glaube ich da eher nicht dran. Aber naja, darf ich noch kurz sagen, Nia Jax und Bayley haben natürlich auch eine Vorgeschichte, also vielleicht kann man da dann auch anknüpfen. Ist mir jetzt auch egal, das ist SmackDown. Jetzt kommt erstmal wieder unser Draft-Analyst Booker T, so wird er bezeichnet. Das ist wirklich der Mann, der vom Draft die allermeiste Ahnung auf der ganzen Welt hat. Naja, und er sagt jetzt halt, NXT ist halt ziemlich gut. Jetzt kommen als nächstes vielleicht noch Chuck Williams und Roxanne Perez. Nein, Booker T, nein, die dürfen doch nicht. Das sind doch Champions. Champions werden nicht gedraftet. Das hat die Roxanne Perez bei NXT bei der Ava im Büro auch nicht kapiert. Und Booker T hat es auch nicht kapiert. Schrieß was drauf, du bist kein Analyst, du bist einfach nur nervig. Und jetzt ist hier Jackie Redmond oder Casey Kelly, eine von beiden war es. Mega, mega investigativ, denn sie geht jetzt weg von Booker T, rüber zu Adam Pearce, der läuft vorbei. Und Adam Pearce sagt, es ist ein super Fundament. Raw hat profitiert von diesem Draft. Nick Aldis, ein Gruß geht noch raus an dich. Viel Spaß mit Chelsea Green. Sie gehört jetzt ganz dir. Das fand ich ganz lustig. Und jetzt würde ich aber mit dir, weil das nicht so wichtig ist, lass mal über Onkel Howdy reden. Was ist denn mit Onkel Howdy los? Auch in dieser Show ständig irgendwelche so, dann ist der Ton weg, dann sieht man so ein Video einspielen, so technische Probleme. Das kennen wir früher vom Feed von Bray Wyatt. Und jetzt haben die, ich habe das ja nur so ansatzweise gelesen, jetzt haben die alle gesagt, Onkel Howdy kommt. Weißt du da mehr?
Es gibt so Gerüchte. Es gibt auch auf Reddit ganz viele Leute, die wirklich wie so eine Schnitzeljagd machen und sich wirklich alle Informationen angucken und dann auch in die Quellcodes gehen von irgendwelchen Bildern und dann irgendwelche YouTube-Videos finden. Also ich bin da nicht so ganz tief drin. Ich finde das alles aber unterhaltsam und ganz nett gemacht. Aber es hat halt ein anderes Aufmerksamkeitslevel, als es damals war, als Bray Wyatt sein großes Comeback gefeiert hat. Da gab es ja auch vorher dann diese Musikeinspieler zum Beispiel bei Live-Shows, wo dann White Rabbit von Jefferson Airplane eingespielt worden ist. Sowas soll es jetzt auch im Moment geben. QR-Codes gibt es, Glitches gibt es. Und es gibt ja viele Spekulationen, dass ja wirklich ein großes Stable dann entstehen soll und dass die bald hier ihr Debüt oder ihr Comeback feiern, viele Leute. Ich bin so ein Mensch, sowas, ich warte drauf. Ne? Ich will wissen, wie sich das entfaltet. Ich finde immer noch, dass dieses Bray Wyatt-Comeback damals mit der Tür, ich glaube, 2 Jahre ist es jetzt her, als es passiert ist, ne? Müsste ja ungefähr so gewesen
Extreme
sein.
Extreme Rules war das.
Ja, genau.
Das
war für mich, war das wirklich ein riesiger Moment damals. Auch die Reaktion von den Fans, wie sie das aufgenommen haben. Im Moment fühle ich noch nicht das gleiche Hype-Level. Ich habe das Gefühl, man versucht halt eine Hommage daran zu machen. Aber ich glaube, der Moment, wenn es passiert, sollte es passieren und alles schließt er darauf hin. Ich glaube, dass das ein großer Moment sein wird und ich freue mich drauf. Ich habe ein bisschen Angst, dass er jetzt schon in Frankreich kommt, weil ich denke mir, Bruder, bei der Karte ist das ein bisschen verpufft vielleicht. Aber gleichzeitig auch bei Raw will ich es ehrlich gesagt auch nicht sehen. Das ist ein großer Moment. Das muss wirklich bei einer großen Show eigentlich passieren. Und ich glaube, wenn es passiert, wird es auch ein bisschen richtungsweisend sein. Ich hoffe sehr, dass es bei Raw passiert, dass es für den Raw-Kader relevant sein wird. Weil ich glaube, das würde eher bei SmackDown, also zumindest ich würde dann halt wenig darüber reden. Und das fände ich sehr schade. Ich bin gespannt. Warten wir mal drauf
ab. Ich finde es auf alle Fälle sehr spannend. Also ich mag das, diese kleinen Schnipsel noch, und dass man ein bisschen analysieren muss. Das fand ich damals bei Bray Wyatt auch toll. Ich finde es nur doof, wenn es dann halt immer wieder versandet. Das war immer so das Problem. Und irgendwann versteht man gar nichts mehr und dann ist es einfach nur Kunst. Und das will ich dann nicht mehr sehen. Aber jetzt erstmal bin ich gehypt. Ich habe auch diese Doku von Bray Wyatt oder über Bray Wyatt mittlerweile gesehen. Auch ein bisschen Pipi in den Augen. Also das ist sehr traurig am Ende. Und da wird bestätigt in der Doku, dass Onkel Howdy tatsächlich Bordellis ist oder immer war. Und dann ist wahrscheinlich Bordellis jetzt dann die Strippen zieht. Muss man abwarten, also ist jetzt noch nichts Offizielles, aber diese Sachen sind ja da, also diese Tonaussetzer und so, die sind ja da. Irgendwas wird kommen, freue ich mich erstmal drauf und bin gespannt, was es gibt. Jetzt kommen die Dudleys, ja, jetzt ist der Draft wieder, jetzt müssen wir wieder auf den Boden der Tatsachen kommen. Die Dudleys bringen den Tisch mit, weil ihr wisst warum. Raw behält New Day, SmackDown behält Pretty Deadly und jetzt wird wieder zur NXT geschaltet. Das Highlight jedes Drafts, NXT. Deine Lyra Valkyria, sie ist jetzt bei Raw. Du hast hier schon mal erzählt, wie toll du diese Frau findest und da kannst du gleich nochmal sagen, wie gut du sie kennst. Wunderbar, das waren echte Emotionen, sie hat es nicht gewusst. Das kannst du so nicht spielen, das glaube ich nicht. Sie wird es nicht gewusst haben. Toll war das und der Vollständigkeit halber. Ken Dindi, Candice LeRae und Indi Hartfield gehen zu SmackDown rüber, Virgil. Sag was zu Lyra Valkyria.
Und der goldene Goldberg an Gold geht heute an Lyra Valkyria. Sie hat überhaupt nichts gemacht, außer sich zu freuen und eine rote Kappe auf den Kopf gesetzt worden. Ich meine, so eine Peinlichkeit haben sie mit Ilja nicht gemacht. Der hat die Kappe in die Hand gedrückt bekommen, aber er hat sie nicht aufgesetzt bekommen. Das sah schon ein bisschen so nach, ja, hier, komm, kleines Mädchen, setz mal auf.
Bock der Baumeister, also, ja.
Ich kann mir schon vorstellen, dass man ihr das vorher gesagt haben wird, weil sie hat ja auch den Titel vorher verloren. Aber es ist nochmal ein Moment, wenn dir im Wrestling-Business läuft es so ab. Du bekommst was gesagt, und am selben Tag kann sich das noch alles ändern. Wenn dieser Moment dann wirklich eintrifft, ja, wenn wirklich das passiert, was dir gesagt worden ist, dann wirst du nochmal von den Emotionen auf jeden Fall komplett überrannt. Vor allen Dingen, wenn im Hintergrund 150 Leute stehen, mit denen du einfach in den letzten 2 Jahren zusammengearbeitet hast, die sich so dermaßen für dich freuen. Lyra hat ein sehr, also ich meine, sie war NXT Women's Champion, das darf man nicht vergessen. Ich würde aber nicht sagen, dass sie ein krass etablierter Superstar bei NXT war. Sie ist nicht auf dem Level, wie es einfach auch eine Bayley, eine Sasha Banks, eine Asuka oder sowas früher alle bei NXT waren. Ich finde, sie hatte bisher noch nicht die Gelegenheit, ihren Charakter zu zeigen, wirklich. Ich meine, wer ist Lyra Valkyria? Du hast jede Woche NXT geguckt und selbst für dich wird es schwer sein, das zu erklären. Ja, sie kommt halt raus mit ein paar Federn, da sind Blitze im Hintergrund, sie macht eine coole Pose und sie wrestelt gut. Sie wrestelt unwahrscheinlich gut. Sie ist wirklich eine richtig, richtig gute Catcherin. Das Character-Ding, das fehlt ihr einfach noch ein bisschen. Deswegen, ich finde den Call-Up gut, weil jetzt wird sie lernen. Jetzt muss sie das nächste Level. Die wird nicht sofort in den Main-Events eingesetzt werden. Sie wird nicht sofort eine tragende Rolle spielen. Und das wird wichtig für sie sein, weil jetzt kommt die große Lernphase. Jetzt kommt das, wo sie wirklich von den Superstars lernt, wo sie lernt auch, wer ist sie eigentlich? Was macht sie aus? Ich hoffe, dass sie viel Promo-Zeit bekommt. Ich hoffe, dass sie viele Storylines bekommt. Meinetwegen gerne irgendwas mit Becky Lynch. Protégé ist mir vollkommen egal, da ist eine Geschichte, die man erzählen kann. Man kann sogar eine Geschichte mit Finn Balor erzählen, weil Finn Balor ist der ursprüngliche Trainer aus der Trainingsschule, aus der sie kommt, aus der Fight Factory. Die hat er gegründet, hat die später dann an Katie Harvey, ihre Trainerin, abgegeben. Ja, ich kenne mich sehr, sehr gut mit der irischen Szene und sehr, sehr gut mit der Frau aus. Ich freue mich einfach drauf. Und man hat auch auf Twitter gelesen, alle haben sich für sie gefreut, auf Instagram alle haben sich für sie gefreut. Aoife, wie sie eigentlich heißt, ist wirklich einer der herzensgutesten Menschen, die ich jemals in den letzten 7 Jahren getroffen habe. Ich gönne ihr alles, freue mich drauf. Mega. Ich habe mich richtig gefreut hier.
Ja, auch das wird gut werden, ne? Also bei NXT kann ich ja sagen, ich habe das verfolgt, tatsächlich die Charakterarbeit ist halt nicht so großartig, ne? Also da war jetzt nicht viel, wo du sagen kannst, dafür steht sie. Bei Ilja war auch nicht und deswegen habe ich gesagt, bei NXT hat es mir auch nicht so gut gefallen, als er NXT-Champion war, aber in Ring funktioniert das dann wunderbar und sie hat ja die Power dahinter, sie kann sich da durchsetzen. Ich möchte mal sagen, generell diese NXT-Call-Ups, ne, gleich kommen da um 2, 3, waren mit Verstand gewählt. Also das war jetzt nicht so, wir nehmen jetzt den oder den oder den. Unter Vince McMahon ganz oft NXT-Leute gecall-upt, 3 Wochen später waren die weg und dann machen die nur noch Main-Event-Matches, also bei Main-Event und nichts mehr passiert. Das sehe ich hier nicht. Also alle, die sich da rausgesucht haben, die werden im nächsten Jahr, nicht sofort, einige sofort, aber nicht sofort, werden im nächsten Jahr auf alle Fälle dann durchdrehen und abgehen in der WWE und dann das neue Zeitalter dann einläuten. Und das fand ich auch, Lyra Valkyria ist definitiv dann auch so ein Name und für die freut es mich dann einfach. Das war gut gemacht. Jetzt haben wir ein Match, das war schon nicht so gut gemacht. Es ist ein Titelmatch, warum auch immer. Aus dem Schuss verteidigen ihre Gürtel, die sie bei WrestleMania ja geholt haben. Da haben wir nur mitgekriegt. Gegen Tozawa und Otis. Wollen wir nicht. Tozawa und Otis, die waren bei NXT gewesen, vor Send and Deliver. Und da haben sie aber verloren und deswegen durften sie da keinen Titel holen. Kein Titelmatch, waren nicht drin. Hier waren sie das drin, wahrscheinlich auch, weil sie gefragt haben. Sind sie auf alle Fälle drin? Vielleicht haben sie auch ein Match gewonnen, keine Ahnung. Caterpillar möchte ich erwähnen, ist immer toll, aber am Ende keine Chance für Akira Tozawa, deswegen muss ein Schuss verteidigt. Machen wir schnell weiter. Judgment Day macht jetzt ein Meeting. Ja, Judgment Day fragt sich jetzt, warum sind wir denn in die vierte Runde zurückgefallen? Letztes Jahr waren wir noch zweite Runde, jetzt sind wir vierte Runde. Das war nicht gut. Und Damian Priest, ja, weil ihr so schlecht seid, geht doch mal aus meinem Business raus. Ich brauche euch doch nicht. Lasst mich doch meine Matches einfach gewinnen. Heute, wir haben noch gleich ein Main Event. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, aber wir haben gleich noch ein Main Event. Da haben wir einen Plan. Haltet euch dran und dann wird das doch alles gut. Und dann sehen wir nochmal JD McDonald, wie das Gesicht dann kaputt ist. Eins noch, ist so ein bisschen ein Rundown jetzt gerade. Liv Morgan ist jetzt auf dem Gang, trifft Becky Lynch. Becky Lynch gratuliert. Ja, du hast jetzt ein Titelmatch. Und da spazieren jetzt Damage Control vorbei. Die sagen jetzt, ja, wir sehen uns bald bei Raw, Becky Lynch. Dreht sich so ein bisschen im Kreis, weil wenn ihr euch daran erinnert, Damage Control ist doch entstanden gegen Bianca Belair und Becky Lynch, damals SummerSlam. Und jetzt sind wir wieder und jetzt ist es wieder Becky Lynch. Brauche ich nicht. Ich brauche die generell nicht. Das waren die drei Sachen, zu denen du jetzt was sagen kannst oder es auch sein lassen kannst. Früher haben wir mal gesagt, Random Fire, Rapid Fire hieß das früher.
Ich sag zu einer Sache was.
Ja.
Raw Tag Team Champions. Ich habe da an dem Punkt erst verstanden den Spruch von Chad Gable, als er vorher sagte, holt mir mal die Titel. Ich dachte, wann denn? Die haben doch noch nie was gewonnen. Wann sollen die sich denn die Titelchance erkämpft haben? Ach so, die haben heute einen Titelkampf. Das Match fängt einfach an, mittendrin. Werbepause, Match fängt an, keine Entrances, nix, die waren da. Also zumindest war das bei dir, da gab es kein richtiges Intro, das Match ist Joint in Progress, war es. Zumindest so, wie ich das gesehen habe. Und dann hatten die Zeitprobleme, mehr habe ich nicht zu sagen. Also, das war eine konfuse Raw-Ausgabe, ganz, ganz wild. Aber wir hatten ja dann noch mehr Picks und da habe ich mich richtig gefreut. Oh mein Gott,
ja, wir müssen
das ging richtig steil dann.
Weil jetzt ist das ja, also wirklich verantwortlich sind ja Nick Aldis und Adam Pearce und die sind richtig dabei, dass die wirklich erstmal Stephanie McMahon schicken, dass die ersten Picks machen. Übrigens, Stephanie McMahon, die Einzige, die alleine reden darf, die hatte keine Partnerin, die durfte alles machen. Die sind in beiden Warrooms drin gewesen, regt mich auf. Nick Aldis und Adam Pearce machen jetzt die letzten Runden, weil das die wichtigsten sind. Jetzt, Virgil, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, aber wir werden jetzt in Zukunft bei Raw über The Final Testament reden. Cameron Cross
kommt! Nein!
Das magst du den nicht?
Es kann doch nicht sein, dass ich Shinsuke Nakamura abgebe mit seinen komischen Backstage-Promos und jetzt den nächsten bekomme. Ich habe irgendwas auf Social Media gesehen, wo Cameron Cross redet in die Kamera, dann verprügeln sie irgendwelche Leute. Ich habe mich gedacht, was ist denn hier passiert? Nein, ich will das alles nicht, aber...
Final Testament, die sind jetzt erstmal bei NXT aufgetaucht und haben gesagt, die holen sich jetzt alle Gürtel. Rein mathematisch heißt es, dass Paul Heyman auf einen kriegt. Das wird lustig werden. Aber wir verlieren auch wen. Wir verlieren jetzt an SmackDown DIY. Die sind jetzt drüben. Ne? Raw behält Bronson Reed und der letzte Pick, der offiziell gezeigt wird, ist zu SmackDown und auch das ist eine sehr schöne Reaktion bei NXT. Blair Davenport. Sie kommt jetzt zu SmackDown. Das hätte ich nicht erwartet, aber interessant. Also die kann auch was.
Cool. Freue ich mich für alle, die SmackDown gucken.
Das sind wir ja nicht. Dann lass mich doch mal gucken. Wir müssen den Draft jetzt. Ach ja, richtig. Manchmal gucke ich das auch. Manchmal rede ich auch einfach nur drüber. Bevor wir gleich zum Main Event kommen, und ich habe noch nicht gesagt, was dieser Main Event ist, weil ich es bis dahin auch nicht wusste, lass doch nochmal den Draft angucken. Denn wir haben ja noch einige. Habt ihr eigentlich letzte Woche nach SmackDown schon gesagt, wer da noch gedraftet wurde? Wahrscheinlich nicht. Dann muss ich das nochmal nachholen. Also, letztes Mal bei SmackDown wurden noch gedraftet. Elberfire und Isla Dawn als Hexen oder vielleicht mit einem neuen Gimmick gehen zu Raw rüber. Baron Corbin haben wir schon gesagt, SmackDown, Cedric Alexander und Ashanti T, der ist im Tag Team jetzt schon wieder ganz vergessen. Die bleiben bei SmackDown. Ivar bleibt bei Raw. Shayna Baszler bleibt bei Raw. OC bleibt bei SmackDown. Zoe Stark bleibt bei Raw. Also, gut, haben wir das auch geklärt?
Ja, wieso wurden eigentlich Zoe Stark und Shayna Baszler nicht zusammen gedraftet? Die wurden einzeln gedraftet oder was? Aber bevor du jetzt die ganze Zeit Monolog machst, ich mache jetzt weiter mit den Drafts, die nach Raw dann passiert sind, so damit die Leute mal mit abgelenkt sind. Pass auf, ich will, dass du deine Freude zeigst über die Leute, wo du dich freust, dass du weiter über die reden darfst. Ja. Julius Creed, Brutus Creed und Ivy Nile bleiben bei Raw. Ist das nicht toll? Giovanni Vinci geht zu SmackDown. Imperium ist wirklich Geschichte. Er kriegt nicht mal eine Rache, er darf sich direkt verziehen. Da die New Catch Republic, Pete Dunne und Tyler Bate kommen zu Raw. Freust du dich?
Ja, wer ist das? Ja.
Butch. Tegan Nox geht zu SmackDown. Und weißt du, warum das so traurig ist? Weil Natalia bleibt bei Raw. Das heißt, die muss sich jetzt wirklich eine neue beste Freundin suchen.
Jetzt allerbeste Freundin auf der ganzen Welt braucht jetzt eine neue. Aber Tegan Nox bei SmackDown, die startet durch gegen Blair Davenport im Programm. Macht das.
Caden Carter und Katana Chance bleiben bei Raw. Apollo Crews geht zu SmackDown. Ich weiß nicht, wo der vorher war.
Der war bei Raw? Wo war der denn?
Ich glaube, NXT war der vorher. Dijak kommt zu Raw. Darüber freue ich mich am allermeisten. Dijak! Ich liebe Donovan Dijak so sehr und Odyssey Jones. Der wurde letztes Jahr schon zu Raw gedraftet. Ja. Der wurde sogar wieder gedraftet dieses Jahr. Ist wieder bei Raw.
Ist wieder bei Raw.
Sie haben seinen Namen falsch geschrieben auf der Grafik. Sehr, sehr gut.
Also, ja, Odyssey Jones, von dem haben wir auch Großes erwartet. Also, der ist tatsächlich. Schreibt mir jetzt bitte, ich muss noch ein bisschen anheizen. Bitte schreibt in die Kommentare euer Lieblingsmatch von Odyssey Jones und warum. Nee, das ist doch gut. Aber Dijak ist tatsächlich wirklich gut. Das wird schön. Dann haben wir jetzt einen, der weiterkloppt. Und dann haben wir ja noch einen Gunther da. Und dann haben wir auch einen Ilya da. Und da passt ein Dijak ja wunderbar rein. Das ist toll. Dann beenden wir doch jetzt mal diese Show. Lass doch den Main Event einfach weglassen. Sollen wir einfach jetzt, machen wir Fazit jetzt. Komm, wir machen das erste Mal eine Raw Review ohne Main Event.
Willst du kurz zusammenfassen, was passiert ist?
Nein, gar nicht. Wir sagen jetzt einfach gar nicht, was passiert ist. Es ist nicht schlecht, es war einfach nur da.
Ja, stimmt auch wieder. Okay, ja, ich fand Fazit, ich fand die Show mega schwach. Ich fand den Draft mega schwach. Ich fand nichts wirklich richtig gut. Und ich bin bei einem ganz, ganz dicken Teserstreifen. Also das wurde irgendwie zusammengehalten von irgendwer hatte mal einen Plan und dann haben 80 andere Leute das umgeworfen. Ich war wirklich nicht zufrieden. Insgesamt glaube ich schon, dass Raw ganz gute Leute abbekommen hat. Wir haben eigentlich alle coolen Leute behalten und wir haben ein paar coole Leute dazu bekommen. Ich meine, wir haben Ilya, wir haben Lyra, wir haben Dijak, wir haben wirklich abgeräumt. Also für Raw war der Draft nicht schlecht, aber so insgesamt im Kontext gesehen von der Welt, von der WWE oder sonst irgendwas, also Booker T halt deine Klappe, weil da war gar kein Gamechanger dabei. Nicht ein einziger Gamechanger war dabei. Wirklich gar kein einziger. Ich glaube, die Leute haben einfach wirklich viel, viel mehr erwartet. Ich ehrlich gesagt auch, aber auch im Nachhinein. Ich bin ja eigentlich niemand, der wirklich viel Fantasy-Wrestling macht. Ich calle eher Sachen und glaube, das wird passieren, als dass ich sage, das wäre schön, wenn das passiert. Oder ich könnte mir vorstellen, das wäre die geilste Story aller Zeiten. Ich versuche da pragmatisch und realistisch zu sein. Und im Nachhinein, ich wüsste jetzt auch gar nicht, was hätte man hier denn großartig machen sollen, damit es irgendwie spannender gewesen wäre. Es stand vorher fest, dass Cody zu SmackDown geht, das hat er ja schon gecallt. Es war klar, dass jemand wie Drew McIntyre und CM Punk eigentlich bei Raw bleiben, weil die haben ihre Fehde, die sie da noch erzählen wollen. Die Frage ist, was hätten sie denn großartig viel, viel anders oder besser machen können? Ja. Aber das ändert nichts daran, dass sich der Rest der Show angefühlt hat, als hätte man die irgendwie zusammengeklebt. Als hätte man irgendwie gedacht, ah, scheiße, wir müssen ja noch das irgendwie erklären. Das muss dahin. Segmente, die nach, dass ein Braun Strowman gedraftet wird, bevor er nach, weiß ich nicht, ein Dreivierteljahr sein Comeback feiert, macht keinen Sinn. Dass ein Kalito mitgedraftet wird, nachdem er 4 Tage vorher geturnt ist und danach sagen sie, ah, ja, ist ja ein bisschen blöd gelaufen, aber jetzt können wir uns ja wenigstens rächen, macht auch gar keinen Sinn. Also diese ganze Show hat sich nicht angefühlt, als würde sie Sinn machen, sondern hat sich eher angefühlt, als hätte man sie schnell zusammengeschustert. Mhm. Und deswegen leider, leider ein dicker, fetter Teserstreifen von mir.
Ja, also Matchpower haben wir ja auch nicht. Wir hatten 2 Titelmatches gehabt und wofür? Ja, das war leider nicht wirklich gut. Und der Draft, da haben wir jetzt so viel zu analysieren, brauche ich gar nicht mehr zu sagen. Es war halt jetzt da, wir gehen jetzt halt mit dem neuen Roster weiter, hat sich ein bisschen verändert, aber viel auch nicht. Also die große Nummer, wir hatten zum Beispiel, als Roman Reigns zu SmackDown gedraftet wurde, das war eine große Nummer. Und dann Rollins, der mal rübergegangen ist. Ganz früher, zu schweigen, John Cena damals, mega Überraschung. Sowas haben wir alles nicht gehabt. Ich glaube aber auch nicht, dass das der Plan war. Also das, die Announcer, die sagen halt immer vorher, ja, das wird jetzt der Draft. Aber ich glaube nicht, dass das so gemeint wird, wenn jetzt passiert wirklich die mega krassen Sachen. Deswegen bin ich jetzt persönlich auch nicht enttäuscht. Aber ich verstehe das, wenn ihr mehr erwartet habt da draußen. Es war nicht so viel drin, wie es hätte drin sein sollen. Das ist ein bisschen schade. Der Vollständigkeit halber. Ich bin ja nicht so. Es war der Main Event Judgment Day ohne Dom, der verletzt ist, gegen Jey Uso, Ricochet und Andrade. So, und da könnt ihr euch ja schon denken. Ein bisschen Spannung gab es zwischen Damian Priest und JD McDonald, aber ansonsten. Vergesst das, braucht ihr nicht sehen, interessiert mich nicht. Dann lasst doch nochmal kurz zum Abschluss Backlash France und wir nicht gucken. Wir werden eine Preview machen. Ich mit irgendwem, mit dir oder mit Chris oder, also ich bin ja jetzt Chris. Wieder da. Mit Chris werden wir das machen im Laufe der Woche für alle unsere Supporter. Da werden wir dann noch detaillierter drauf eingehen. Aber ich würde die Karte trotzdem einmal mit dir besprechen. Kurz, Cody Rhodes verteidigt seinen neuen Gürtel gegen AJ Styles. Das war auch so mega dieser Streifen. Ne? Also das ist ja auch, wie die dieses Turnier dann gemacht haben mit LA Knight und so dabei. Das war ja klar, dass das passiert. Ist aber auch deshalb nicht schlecht. Die treffen halt zum ersten Mal, glaube ich, sogar aufeinander. Wunderbar. Damian Priest verteidigt gegen Jey Uso. Juckt mich jetzt auch nicht. Auch da wird nicht viel passieren. Bayley verteidigt gegen Naomi und Tiffany Stratton. Auch da, was soll denn da? Und dann hast du jetzt noch die Kabuki Warriors gegen Bianca Belair und Jade Cargill, haben wir schon vermutet. Ja, da wird wahrscheinlich irgendwie was passieren. Und Randy Orton und Kevin Owens gegen Solo Sikoa und Tama Tonga. Das ist so die neue Bloodline-Geschichte, ohne Roman Reigns, ohne alle. Und 5 Matches auf der Card. Interessante Wahl, würde ich sagen.
Kann ja noch ein bisschen was passieren. Jetzt am Freitag bei SmackDown wird er ist auch in Frankreich, oder?
SmackDown ist auch schon in Frankreich.
Auch ja, schon abends in Frankreich,
um 19 Uhr. Gucken wir zusammen auf Twitch. Spotify.de, okay. twitch.tv/spotify.de. Du guckst es, glaube ich, mit dem Chris und.
Nee, ich glaube, ich mir das auch nicht sagen.
Pierre. Pierre ist dabei. Ja, wie auch immer. Und danach mache ich mit dem Chris auf alle Fälle unsere Review und dann danach am Samstag auch da. Das wird live wieder gestreamt auf Twitch und dann die Live-Review, da bin ich dann wieder dabei. Ja, irgendwann abends, nachts, weiß ich nicht, 10, 11 Uhr oder so, wird es dann auf YouTube die Live-Review zu Backlash France geben, zu 5 Matches, von denen mich aktuell eins juckt.
Nö, aber ich glaube auch nicht, dass sie besonders schlecht werden. Also ehrlich gesagt, das Debüt von Tama Tonga im WWE-Ring wird für mich dann das erste Mal sein, dass ich wirklich ein komplettes Match von ihm sehe, weil ich gucke kein New Japan. Ich glaube, dass AJ gegen Cody wird schon ganz in Ordnung, aber die Sache ist halt, es fühlt sich an wie ein B-Pay-Per-View auf dem Übergang, in der Übergangsphase. Und am Ende des Tages, ne, meine Awards, Match des Tages habe ich schon gesagt, Gunther gegen Woods, ich glaube, da gehst du auch mit konform. Ja. Goldener Goldberg und Gold haben wir wahrscheinlich eine unterschiedliche Meinung einfach, ne? Für mich ist es Lyra, für dich war es Dings, ne?
Ilja,
genau. Aber sind wahrscheinlich dieselben Motive und Beweggründe. Ja, ja. Also wir freuen uns einfach für diese Leute. Dumpfbacke der Woche, hast du gesagt, ist für dich Drew. Macht auch Sinn. Für mich definitiv. Ist es Triple H, weil ich glaube, das jetzt so das erste Mal ist, seitdem gesagt worden ist, dass die Triple H-Ära, dass die Levesque-Ära, jetzt wird's richtig geil, das ist die neueste, geilste Ära aller Zeiten. Wir haben jetzt wirklich 2 Shows gehabt hintereinander weg, auf die sich viele Leute gefreut haben und wo die Resonanz halt nicht so gut ist. Die Leute haben einfach wirklich mehr erwartet. Ist einfach das Problem, dass man vielleicht einfach die Fans auch ein bisschen verwöhnt hat. Aber Triple H jetzt so ein bisschen die Dumpfbacke der Woche, weil er wusste, wie die Kritik am Freitag war. Und trotz dessen haben sie sich entschieden, diese Show durchzuziehen, so wie sie ist. Die Show hat keinen Spaß gemacht, die hat sich nicht gut angefühlt. Und die Soupe du Jour ist Patrick Mahomes. Ich weiß nicht, wonach er riecht. Ich weiß nicht, wer er ist, aber er schmeckt sehr, sehr lecker.
Gut, auch von meiner Seite aus. Damit sind wir am Ende. Schön, dass ich wieder da bin. Also mir gefällt das auch mit dir hier zu podcasten. Das macht Spaß. Ich hoffe, ihr habt es draußen auch ein wenig gut gefunden. Ja, wenn nicht, dann, naja, abschalten kann ich jetzt auch nicht sagen. Peter Lucy hat immer gesagt, abschalten. Ne? Aber nein, bleibt uns treu. Ja. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Deswegen sage ich nur noch Dankeschön und auf Wiedersehen. Und du sagst den
Rest. Hast du keine Match-Empfehlung?
Nee, ich habe keine. Ich habe, red doch mal ein bisschen.
Also dann habe ich vielleicht keine Match-Empfehlung.
Ob auf YouTube
ja, ein vollständiges Match von Odyssey Jones drauf ist.
Odyssey Jones. Was haben wir denn heute? 1. Mai immer noch.
Odyssey Jones,
Aber das sieht man mal,
es gibt
man
ein Video, aufkommt? Die Top 25 Moves of Odyssey Jones. Top ja, 25 Moves? Das Video geht 3 Minuten.
Ich guck das erste. Also am 1. Mai war zum Beispiel Backlash 2005 in Manchester. Ich suche mir das beste Match von Backlash 2005 raus. Shane Mandel und Chris Jericho. Aha, okay.
Manchester, England?
Nee, Manchester, New Hampshire. Chris Masters gegen Melissa Coates. Guckt euch das an, wenn es euch interessiert. Kane gegen Viscera. Oh, das ist Big Man. Hulk Hogan und Shawn Michaels gegen Mohamed. Nee, also das guckt ihr nicht. Manny Batista gegen Triple H. Komm, das wird doch schon ein gutes Match gewesen
Hulk
sein.
Hogan also, Shawn Michaels 2005. Hulk Hogan und Shawn Michaels gegen Mohamed Hassan und Daivari war übelst krasses ja. Match, weil das war kurz vor dem Turn von Shawn Michaels, wo er dann ihm den Superkick verpasst hat und dann hatten wir das tolle Match so. Gegeneinander. Ich finde, das sollten sich die Leute wirklich angucken.
Ja, dann das Match, ja, aber die Storyline und wie das dann geendet ist, dann bitte nicht. Da reden wir jetzt auch gar nicht drüber. Das ist eine traurige Geschichte. Es ist auch egal. Das wäre meine Match-Empfehlung. Wirklich das beste Match, was ich finden konnte in diesen 2 Sekunden. Dankeschön und auf Wiedersehen.
Network. Wenn Sie ein SaaS-Unternehmen aufbauen, kann die Erreichung von ISO oder SOC-2-Konformität und weiteren Sicherheitsstandards erheblichen Wachstum für Ihr Unternehmen ermöglichen, sowie das Vertrauen der Kunden stärken. Der Prozess dahin ist allerdings oft zeitaufwendig und kostspielig. Wanta automatisiert die damit verbundene Arbeit, hilft Ihnen dabei, schnell auditbereit zu sein und spart Ihnen 85% der damit verbundenen Kosten. Wanta wächst mit Ihrem Unternehmen, hilft Ihnen dabei, Ihre Compliance kontinuierlich zu überwachen, vereinheitlicht Ihr Risikomanagement und vereinfacht Security Reviews. Schließen Sie sich 7000 globalen Unternehmen wie Atlassian, Flowhealth und Quora an, die Wanta nutzen, um Vertrauen aufzubauen und Sicherheit in Echtzeit nachzuweisen. Laden Sie sich die kostenlose ISO-Compliance-Checkliste auf vanta.com/audio herunter, um mehr zu erfahren. vanta.com/audio für Ihre kostenlose Compliance-Checkliste.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.